Wir unterbrechen hiermit die Sommerpause, Sause, für eine wichtige Durchsage. Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcasts.
Ja.
Das war eine kurze Sommerpause.
Ja.
André, hallo.
Hallo.
David.
Ja.
David. Grüßt euch, ihr Fotzen.
Ich würde sagen, the boys are back.
Ja, the boys are back.
Stimmt, wir sind wirklich nur noch Jungs.
Ja.
Wir bräuchten noch so eine stumme Japanerin, dann wäre es richtig geil. Ich meine nicht mal in Bezug auf The Boys Podcast, einfach generell so. Eine stumme okay. Japanerin.
Gut, wär, ja, wär die gut. Immer im Hintergrund ist, okay.
Nee, da braucht von.
Staffel 4. Darum geht's heute, falls ihr das aus unserer kryptischen Einleitung noch nicht herausgehört habt.
Also wer The Boys vorher noch nie gesehen hat, das wird mindestens gespoilert bis Staffel 3. Und irgendwann haben wir auch noch einen Spoiler-Part, also es lohnt sich nicht, die Folge einfach so anzuhören, wenn ihr keinerlei Ahnung habt von The Boys.
Wir haben es ja schon oft gesagt, aber guckt The Boys.
Genau, jetzt.
Ich höre manchmal von Leuten, die das nicht geguckt haben, also ich spreche manchmal mit Leuten so über Politik.
Ja.
Und dann sage ich immer The Boys. Das kann man sich gut angucken, wenn man so amerikanische Politik auch gerade aktuell verfolgt. Und dann manchmal höre ich dann nur, was ist The Boys, du Arschloch? Halt die Fresse. Oder manchmal höre ich jetzt immer sowas wie, nee, das soll nicht so gut sein.
Was?
Dann sag ich immer, hä, bist du bescheuert? Was ist los mit dir? Du hast gar keine Ahnung.
Ja.
Weil ich immer dann zu hören kriege, ja, also das ist so ein Vorurteil, was irgendwie von dem Comic kommt. Weil der Comic nicht genau, so gut ist.
Glaub. Er ist halt anders.
Ja, gut. Ich glaube, der ist auch tatsächlich ein bisschen schlecht. Ja, Jochen hat das mal. Da können ja unsere Zuhörenden mal Folge 1, 2 oder 3 von The Boys sich anhören. Da hat Jochen das mal erörtert, was so die Unterschiede sind. Aber wir empfehlen natürlich The Boys anzugucken. Und dann sollen das jetzt die Zuhörenden machen. Die sollen halt einfach mal auf das hören, was wir sagen.
Genau. Nicht so
stur. Und wenn sie dann Staffel 4 gesehen haben, dann sind sie wieder hier.
Genau.
Wir spoilern doch Staffel 4 heute, ist doch klar. Da sind wir ja lange jetzt durch mit, dass wir das hier nur noch zu tun als, ne?
Also ich denke mal, die erste Hälfte von dieser Aufnahme werden wir erstmal nicht so spoilern, erstmal so eingehen.
Ich habe ja gerade das Gegenteil gesagt.
Ja. Im Grunde, hast
du recht. Na, wir gucken mal.
Ich habe überlegt, dass wir noch so die Leute ködern, die Fete noch nicht gesehen haben, aber
guckt's gut,
dann guckt es euch an und dann gehen wir, feuern wir halt ab. So, das Ende von der Staffel. Wie fandet ihr es?
Na, wie hat es euch denn gefallen, Staffel 4? Fangen wir doch mal so an.
Also, Staffel 4. Ich musste bei Staffel 4 so ein bisschen an Mr. Robot denken. Warum Mr. Robot? Weil ich an die dritte Staffel denken musste. Und die dritte Staffel war nur so gefühlt eine Art Vorbereitungsstaffel für die Staffel danach. Und so hat sich The Boys Staffel 4 angefühlt.
Von was war jetzt was? Von Mr. Robot
also,
Staffel 3?
Mr. Robot Staffel 3 war eine Vorbereitungsstaffel auf deren vierte Staffel. Okay?
Ach so.
Und The Boys Staffel 4 ist eine Vorbereitungsstaffel auf Staffel 5.
Ja. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal, dass immer so Staffel 1 und 2 sehr so zusammenhängend sind.
Na, auch trotzdem in sich geschlossen irgendwie, so in sich
was
haben, wo du so einen gewissen Mehrwert hast. Und das hat so, finde ich, ein bisschen gefehlt. Also, es war halt nichts Eigenes so. Also, wenn ich an jede Staffel zurückdenke, hast du da immer irgendwas Eigenes, so eine Gefahr, die dir ganz klar bewusst ist, so alles wurde hier mehr im Schatten gemacht. Also, umso mehr freue ich mich jetzt auf die fünfte Staffel, weil da wird's einfach Clash geben. Da wird's, also meine Theorie ist, Starlighter versus Homelanders. Und Starlight heuert mit der Gen V-Staffel die Kids an, dass sie dann halt mit rumbelzen.
Darf ich mal kurz erwähnen, dass ich halt recht hatte mit allem.
Okay.
Als wir Gen V besprochen haben, ja, habe ich nämlich gesagt, das wird da eine Rolle spielen.
Ja.
Der Scheiß, der da passiert ist.
Ja.
Zwangsläufig.
Einmal in meinem Leben recht.
Zwangsläufig ist auch mal essentiell, finde ich. Also, das war ja wirklich entscheidend. Also, da kommen auf einmal Figuren vor, so, hä, wer sind die, wenn du nicht Gen V geguckt hast? Oder was für ein Virus? Hä, wo kommt das jetzt auf einmal her? Ja, in Gen V wurde es vorbereitet.
Das war für mich so die größte Frage, wie sie das wohl machen würden, weil ich glaube, als Gen V angekündigt wurde, hatte ich den Trailer gesehen, fand das, ja, die Boys-Formel sollte funktionieren. Hatte auch direkt Spaß mit der Serie. Sehr viel sogar, muss ich sagen, war echt ein rundes Ding. Und es war für mich die größte Frage, ob das funktionieren wird, die Gen V-Staffel und die vierte Staffel Boys zu verbinden. Weil du hast natürlich das Problem, dass du nicht wirklich voraussetzen kannst, dass das alle gesehen haben, diese Boys schauen. Und das ist eine Sache, da kannst du dich jetzt halt hinstellen und sagen, drauf geschissen, ihr müsst euch das angucken, um Spaß mit The Boys weiterhin zu haben oder alle Charaktere greifen zu können, wie auch immer. Oder du machst es ein bisschen sensibler und sagst, wir bauen mal hier und da eine Figur ein, aber im Großen und Ganzen ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt, wo das so richtig ineinander greift. Und ich war ehrlich gesagt erstaunt, dass es so lange gedauert hat, bis da überhaupt mal so ein paar Nasen zu sehen waren und dass es überhaupt dann doch sehr wenig war, wie das ineinander greift. Also die grundsätzliche Prämisse, ja, natürlich, klar, mit diesem Gegenmittel, wenn man es so nimmt, oder diesen Virus, der da, worum es ja in der Gen V-Staffel ging, dass es da jetzt eine Art Virus gibt, der Supes töten kann potenziell. Das war natürlich groß da, aber mir ging es vor allem um Charaktere. Wie werden sie das machen? Welche
Figuren? Sag mal, die Helden von Gen V sind ja gar nicht aufgetaucht.
Genau.
Ja, das ist ja der Cliffhanger gewesen in der, Gen V-Staffel, dass sie ja irgendwo gefangen sind in irgendeinem Raum und nicht raus können. Und das wird sich ja erst. Ja, doch, das war halt der Aufhänger. Deswegen weißt du ja nicht, wo sind die jetzt gerade, in welchem Raum, weil der Raum hat ja keine. Keine
so eine Fenster Art Krankenhaus so. Oder so.
Das kann die. Ja auch irgendwo ein Zwischenuniversum sein von irgendeiner Fähigkeit von einem Helden, kann
wird,
ja auch sein.
Ja, genau, das wird
Pocket Universum.
Im Kopf von der Gedankenmanipulatorin einfach sein.
Irgendwo sowas kann es sein, sage ich mal, dass die halt nicht vorgekommen sind. Mhm. Und was der Vorteil ist, dass es halt nicht so deutlich dargestellt wurde, wie du meintest, Philipp, ist ja dann natürlich, du musst es nicht gesehen haben. Aber es ist schon irgendwie wichtig, es gesehen zu haben, die Serie.
Aber das Verrückte ist ja auch, wir hatten mal relativ früh, vielleicht nach Staffel 2, da gab es dann, glaube ich, schon das Announcement, es kommt noch mehr aus dem Boys-Universum, es zeichnete sich schon ab, das ist eine Cash-Cow für Amazon Prime, auch zu Recht. Und dann wurden schon Sachen angekündigt, die teilweise so gekommen sind, teilweise nicht. Und da wurde auch damals diese Spin-Off-Serie angekündigt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber damals war da noch, da hatten wir mal ganz kurz drüber gequatscht, und damals war das noch eine völlig andere Serie. Da war nämlich damals dieser originale Teaser-Text für, ich glaube, ich weiß nicht, ob es schon Gen V hieß, aber das, was letztendlich Gen V wurde, das klang mehr nach Battle Royale. Da wurden Kinder mit Superkräften oder Jugendliche auch so Hunger Games-Style, ja, auf so eine Insel verfrachtet, und dann sollte das halt so ein Kampf auf Leben und Tod sein. Da dachte ich, hey, geil, gucke ich mir an. Ist ja egal, ob das mit Homelander und Black Noir und Billy Butcher und so weiter zu tun hat, aber so diese Grundidee ist geil. Als es dann hieß, nee, die sind direkt mit Ward in so einer Uni zugange und werden zu Helden ausgebildet, dachte ich, das klingt schon deutlich langweiliger. Aber trotzdem dachte ich, ja, aber das ist halt eine weitere Geschichte aus dem Universum. Ich glaube, wir hatten da noch mal so ein bisschen gebrainstormt, was man noch für Geschichten in dem Universum erzählen kann. Und ich brauche es nicht unbedingt, dass das miteinander verwoben ist, aber so groß wie diese Geschichten angelegt sind, kannst du es nicht anders machen. Ja, also wenn da bei The Boys dann schon die Newman auftaucht, also die Vizepräsidentin sozusagen, der Endboss ist, der Staffel und Homeland auch noch auftaucht, dann musst du natürlich diesen Weg gehen. Aber ich hätte auch überhaupt kein Problem damit, wenn man noch mehr wie The Boys Diabolical daran geht und einfach nur kleine Geschichten über Leute mit Superheldenkräften, in Anführungsstrichen Superheldenkräften, noch erzählt.
Grundsätzlich ja, ich bin mir bloß nicht sicher, wo sich das dann einfügt, ob das nicht eher clever wäre, wenn dann die große Hauptgeschichte abgeschlossen ist. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass jede Staffel, die so wäre, so völlig losgelöst, einfach unbefriedigend ist. für die Leute, die halt dann heiß sind auf die nächste Boys-Staffel. Deswegen fand ich den Weg eigentlich ganz clever. Ich hoffe nur jetzt, dass sie das nicht übertreiben mit der zweiten Staffel. Könnte dann so langsam Gen V beendet werden, finde ich. Das ist halt so ein Vehikel für The Boys. So eine Art Director's Cut, wenn du so willst. Ich finde, dass wenn dann mit Staffel 5 alles zu Ende geht und Gen V läuft weiter, brauchen sie schon verdammt guten Grund, dass das so ist.
Ich denke, Gen V ist dann auch die zweite und letzte Staffel, würde ich sagen. Mhm.
Ja, aber warum? Auch. Ja, also vielleicht ist es ja wirklich die Staffelübergabe.
Ja, dann brauchst du einen guten Grund.
Ja, also wir hatten ja bei Gen V, ich weiß gerade gar nicht mehr, Philipp, ob du da dabei warst, als wir darüber gequatscht hatten.
Könnte sein.
aber da hatte ich ja auch gemeint, dass ich mit den Figuren nicht so viel anfangen kann, wie mit den Boys-Charakteren. Bei The Boys mag ich alle Charaktere und das hält sich auch nach wie vor. Wir können ja dann nochmal über die neuen Charaktere quatschen, weil da ist Staffel 4 bisher, sage ich jetzt schon mal, die schwächste Staffel, aber trotzdem sind die Charaktere stark. Ich meine ja auch nicht, dass ich die sympathisch finde. Ich finde aber auch die hassenswerten Charaktere, die hasst man mit so viel Leidenschaft. Bei den Gen-V-Charakteren dachte ich, ach ja, stimmt, es gab ja noch den schizophrenen Bruder, als der immer wieder dort stand. Dann habe ich überlegt, wer waren denn die von Gen-V, die Hauptcharaktere? Ich bin der Meinung, mir sind schon so ziemlich alle eingefallen, aber
viel
Eindruck hinterlassen haben die nicht. Und das wäre, glaube ich, echt das größte Problem, dass die halt noch solche Kultfiguren aufbauen müssen.
Ja.
Ja.
Was aber eigentlich ganz cool zu der Prämisse passt, dass das eben noch so die Newbies sind und die halt noch ihr Abenteuer jetzt erleben, dass sie zwangsläufig reingeworfen werden.
Vielleicht ist das ja auch die Idee, dass alle Helden gut anfangen und dann aber abdriften und komische Kinks entwickeln. Ja, also krass ist das Beispiel Tech Knight, wo ich ja schon meinte, das war mein Lieblingscharakter in Gen V. Der kam in einer Folge vor. Aber das war halt so der gemachte Held, der dann da hinkommt, um zu dozieren. Und dann denke ich mir, ja, und der fickt dann halt jedes Loch. Und der hat aber schon so ganz krassen, überzeichneten Charakter. Und das fehlt halt diesen Newbies noch. Und das wäre ja auch eine coole Aussage, wenn du sagst, die fangen alle gut an, aber nach so 4 Staffeln spätestens sind die auch wie The Boys, so abgefuckte, abgeranzte Typen, die alles, was Lochform hat, bumsen müssen.
Was mich dazu bringt, dass ja eigentlich das voraussetzt, dass der Plan nicht aufgeht in Staffel 5 mit diesem Virus. Und das ist natürlich noch nicht geklärt und da bin ich echt gerade so am Rätseln, wie sie das wohl machen. Ob das funktionieren wird, wie es funktionieren wird, ob es dann wirklich nur einen Homelander trifft oder so, weil du würdest ja die komplette Grundlage für weitere Geschichten nehmen, wenn das jetzt tatsächlich so im Raum steht, dass das potenziell alles vorbei sein könnte mit diesen Superhelden. Also das ist eine Sache, wo ich gespannt bin, wie sie das wohl lösen.
Ich glaube, ehrlich gesagt, der Virus ist nicht die Lösung für das alles.
Naja, das ist ja sowieso das Problem, wenn du das so angehen würdest. Und es gab Momente, muss ich sagen, in Staffel 4, wo ich durchaus bei einem Billy Butcher war und gedacht habe, ja, alle weg. Weil du musst halt jetzt so einen Clearcut machen, dass du wieder eine halbwegs normale Welt hast. Weil so ein durchgedrehter Soup, der kann halt alles kaputt machen. Würde aber bedeuten, dass du auch jegliches Compound V verbannen musst, zerstören musst. Und ich glaube, das ist super schwierig. Da hat dann doch mal irgendwo jemand noch was und das kannst du nicht garantieren, dass das nie wieder vorkommen würde.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie diesen mit dem Gift vielleicht so direkt in der ersten Folge verbraten, so wie die Homelander ist schon fast infiziert und schon denken, bumm, nee, ach, Red Herring, wir haben nichts mehr draus gemacht und jetzt müssen wir eine andere Lösung finden. Ich stelle mir auch vor, Homelander lässt sich auch überhaupt nicht so leicht besiegen, wenn jetzt Butcher mit seinem Tentakeltumor da ihn versucht zu packen, wie bei der Newman. Weil er würde sich da freilasern. Also deswegen wäre das auch keine Lösung oder ist er nicht mächtig genug, Homelander zu töten.
Ich finde halt, aber das sind schon wieder, ich glaube, das hatten wir schon mal, als wir Boys Staffel 1 besprochen haben, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich finde, das sind alles sehr narrative, normale Ansätze, als würden wir hier Herr der Ringe oder so bequatschen. Aber man muss ja immer bedenken, The Boys ist ja eine Allegorie auf unsere reale Welt. Und für was stehen halt die Superhelden? Für zum Beispiel Atombomben. Und solange es in unserer Welt eine Gefahr durch Massenvernichtungswaffen gibt, muss auch in The Boys das weiter bestehen. Deswegen muss weiterhin Homelander Säbel rasselt.
Das trägt die Serie, das ist super
das
wichtig.
Das ist wieder eine andere Ebene, das meine ich, das ist was anderes. Aber wenn du sagst, ey, die haben es gelöst, und zum Beispiel Billy Butcher lässt den Virus los und alle Supes auf der ganzen Welt sterben, das ist ja das Äquivalent zu, wir hauen die Atombombe drauf. Ne? Das ist so dieses klassische, pack eine Bombe drauf, da haben wir den Stress da und da und da auf der Welt.
Wir halten uns an Hugis Papa.
Ja, genau. Und das funktioniert ja so nicht. Und es geht ja bei The Boys eigentlich mehr darum, wie wird das alles missbraucht. Und es ist ja schon eine Farce, dass in der, das haben wir ja auch schon alles schon mal besprochen, dass in der Welt voller Superhelden, die theoretisch so viel Tolles machen könnten, es nur darum geht, wie die das missbrauchen. Und trotzdem wird ja immer wieder gezeigt, ja, die sind ja nicht alles so. Ja, man kann halt auch diese Macht für was Gutes nehmen. Aber die missbrauchen das ja nur für so Alt-Right-Propaganda und sind ja, es ist ja alles eine Allegorie auf Republikaner und so weiter, alles, was mit Superhelden zu tun hat. Das wird entweder wie Flüchtlinge verwendet als Metapher oder das sind die Super-Amerikaner oder was auch immer. Aber du kannst halt immer so ein reale Welt-Label drauf packen. Und ich sag mal, bevor wir es nicht hinbekommen, mit dem Rechtsruck weltweit irgendwie klarzukommen, mit einer AfD, die Amis mit einem Donald Trump, schaffen es auch The Boys nicht, einen Homelander in irgendeiner Form zu stürzen.
Ja,
vielleicht ist auch die noch Figur alle Homelander am Ende tot, aber wir erkennen ja, wer so viele Follower hat, der lebt ja weiter. Das ist ja egal, ob Homelander dann noch da ist. Hitler lebt auch nicht mehr und trotzdem wählen ja alle noch AfD.
Mhm. Also die krasseste Prämisse wäre natürlich, wenn Homelander nicht stirbt und sich einfach nur, warum auch immer umentscheidet. Also, aber ich glaube, den muss man tot machen.
Es ist halt trotzdem noch ein Staffelfinale von der Serie und ich denke, die muss sich dann auch wieder schön und gut, dass es da so viele Parallelen gibt, aber du musst dich dann auch irgendwie Serienkonventionen oder Filmkonventionen irgendwie unterwerfen und dann was bieten, was auch irgendwo final ist, finde ich. Du kannst natürlich dann die Geschichte weitererzählen, aber wie wäre das, wenn Harry Potter Voldemort nicht besiegt hätte zum Schluss und das würde dann irgendwie an einer anderen Stelle weitergeführt werden? Oder dann kommt der nächste krasse. Also ich finde, du brauchst.
Ich meine, dass da eine Bekehrung auch stattfindet. Also Voldemort wäre dann auch bekehrt gewesen, so wenn es jetzt nach meinem Beispiel geht.
Ich
kann
mir vorstellen, das Beste, was noch passieren könnte bei einem Homelander, wäre, dass er sich irgendwie für seinen Sohn opfert oder so. Das wäre noch das Höchste der Gefühle, was ich eben zum Schluss dann noch zugute führen würde, aber garantiert weder für irgendeinen Menschen noch für sich selbst, weil er auch schon, ich glaube, der hat schon, trägt eine Menge Selbsthass mit sich rum auch irgendwo. Der ist so kaputt, der Mensch.
Also, ich weiß nicht. Ich glaube, dieses Opfer für den Sohn, das ist dem Billy vorbehalten. Also ich hätte auch damit gerechnet, dass wir callen ja auch immer hier Sue und ich, die liebt ja auch weiterhin The Boys. Ich hatte vor der letzten Folge der Staffel jetzt gecallt, weil ich dann auch wusste, dass es dann nur noch eine Staffel gibt, dass Billy dieses Virus für sich selber nimmt. Dass er halt nochmal Homelander klatscht oder was auch immer, vielleicht stark verwundet, was auch immer, aber dass er dann halt dieses Virus nur exklusiv für sich selber nimmt, damit halt dieses Tentakelmonster dann weg ist, wenn er halt mit jetzt kann es halt sein, dass das immer noch passiert, aber halt eine Staffel verzögert. Aber Homelander und Billy Butcher, die sind ja mittlerweile auch fast gleich. Das nimmt sich ja nicht viel. Und ich glaube, beide sind so beyond repair. Das kann einfach nicht
mit einem Heldenmoment enden.
Das wäre jetzt so komisch, wenn einer von beiden nochmal so einen Turn macht. Was geht ist, was Philipp gerade angesprochen hat, dass du merkst, zum Beispiel in Homelander gesteht sich seine Menschlichkeit ein, dass der halt auch nur irgend so ein Typ ist, der halt Superkräfte hat, dass er das halt wirklich mal offen akzeptiert, dass es so einen Moment gibt, das muss der nicht mit anderen Leuten teilen.
Es aber ist dass ja, man als
Zuschauer weiß, okay, er weiß es selber.
Dieses Ding ist ja, der altert ja.
Ja.
Da ist ja das immer, dass er Haare verliert und so. Und da, ich glaube, das wird so ein Ding werden, dass dem vielleicht irgendwie dann doch seine Sterblichkeit nochmal bewusst wird.
Dazu habe ich eine Frage. Habt ihr das anders verstanden, dass ich, Ich war so ein bisschen der Meinung am Anfang, wo das erste Mal vorgekommen ist, dass das noch so eine Nachwirkung ist von dem Zusammentreffen mit dem Soldier Boy, wo der ja versucht hat, dem die Kraft zu nehmen. Und ich dachte, das sind jetzt noch so den irreparablen Schaden, den der angerichtet hat bei seiner Superkraft.
Sein, weil
ich habe das nicht so wahrgenommen als Altern, weil ich dachte mir, das Mindeste, was doch ein Homelander eigentlich haben müsste bei seiner Superkraft und dem Ganzen, dass er halt irgendwie eine verlängerte Lebensspanne grundsätzlich hat.
Deswegen also hat er so bestimmt vor. Auch. Das ist ja Dings hier, Stormfront, die war ja auch.
Ja, stimmt.
Aber der war super krass. Deswegen die ja nicht so genau, wie.
Aber mich hat es halt auch gewundert, warum jetzt doch irgendwie altert. Und dann kann ich mir jetzt gut herleiten, ja klar, also hast schon irgendwie recht, dass das.
Genau, dass das daher kommt. Könnte. Irgendwas ist es auf jeden Fall.
Wurde das mal gesagt, dass er nicht altert?
Nein, da wurde gar nichts zugesagt. Das
ist nur so, weil der halt so krass
davon gehen wir
ist.
Einfach aus.
Weil ich wär da nie davon ausgegangen, dass der davon irgendwie gefeit ist, weil der ist ja auch schon alt. Ne? Also Anthony Starr ist ja jetzt kein junger Mann mehr und deswegen hatte ich da nie daran gezweifelt, dass der normal altert. Weiß ja auch in etwa, wann der zur Welt gekommen ist und so weiter und dass der etwa so alt ist wie der Billy.
Es wäre natürlich noch bitterer, wenn du so eine Kraft hast und du bist dann aber trotzdem mit so dem typischen Tod irgendwann konfrontiert und wie viel hat er jetzt,
das Problem, was
hat er
jetzt geschafft? Homelander zu lösen, ist einfach abwarten, bis er stirbt.
Ja, aber weil du sagst, man hat so eine Kraft, das ist aber halt auch diese Aura, die Homelander gibt, weil es gibt ja viele, die im Prinzip wie Homelander sind. Also die unterscheidet oft halt der Laserblick, aber die haben dann vielleicht eine andere coole Kraft. Selbst eine
also der
Olivia Newman oder
neue Black Noir kann ja auch fliegen.
Ja, aber die haben ja teilweise anders auch krasse Kräfte. Aber Homelander ist halt so dieser Symbolfigur, der so um Jesus aufgebaut wurde. Superman, deswegen kommt halt vielleicht dann irgendwann so ein Gedanke, krass, dass der überhaupt altert. Aber man hinterfragt jetzt bei Black Noir sowas nicht immer. Man hinterfragt das ja jetzt nicht
da habe ich mir nur gedacht, der ist einfach ersetzt worden und ist halt jetzt ein neuer Superheld, der halt fliegen kann. Und ich dachte, er ist ja ein egal, normaler Mensch.
Also Black Noir, es geht mir ja gar nicht um Black Noir, mir geht es halt nur, dass dieser Gedanke bei euch aufgekommen ist. Ich hatte den ja, wie gesagt, nicht, aber ich finde es interessant, dass mehrere von euch diesen Gedanken hat. Und das spricht ja für Ward. Das spricht ja für deren Politik nach außen. Dass diese einem von hunderten Superhelden, die zur Verfügung haben, dieses amerikanische Flagge-Zeug anziehen und dann irgendwie sich dieser Gedanke breit macht, der steht über uns, der repräsentiert unser Land, unsere Nation ist unsterblich, der Typ heißt Homelander, der altert nicht. Aber die hätten ja auch irgendeinem anderen Superhelden mit ähnlichen Kräften das anziehen können, was sie ja schon mal gemacht haben, im Prinzip. Mhm. Und bei Soulja Boy gut, also das ist halt irgendwie, ja, der ist halt so jemand, der hat halt anscheinend spezifisch diese Kraft. Mhm. Aber bei Homelander habe ich da nie damit gerechnet, wie gesagt. Naja.
Das ist aber ganz interessant, finde ich ganz nett eigentlich, so dass das auf einer Metaebene irgendwie dann doch funktioniert, was die Serie aussagen will, so in Bezug auf Homelander. Das ist schon ganz interessant.
Ja, auf alle Fälle, ne? Zumal ja Homelander selber anscheinend, das ist ja der große Struggle der Figur, selber irgendwie dran glauben will, aber es vielleicht auch nicht so hundertprozentig macht. Also der weiß ja selber, dass er voller Selbstzweifel ist. Der ist ja nicht bescheuert. Aber der versucht, sich ein Konstrukt zu schaffen, was ihn legitimiert als diesen Übermensch. Deswegen betreibt er ja so viel Social-Media-Kampagnen und geht in die Politik und will halt im Militär irgendeinen Rang haben, weil er halt glaubt, es reicht halt alles noch nicht. Und der ist halt so zerfressen von diesem Gedanken, er muss eigentlich dieser fiktiven Rolle näher kommen. Ich fände es auch interessant, wenn es da nochmal so einen Moment gibt, Homelander einfach mal ohne den Anzug.
Gab's so. In einem
anderen Kontext, ja, und dass das dann irgendwann mal, dass das noch irgendwie für die Metapher mit aufgegriffen wird. Dass dieses ganze Drumherum, diese ganze Inszenierung nochmal ein bisschen runtergenommen wird.
Ja, okay. Ja.
Was das mit der Figur dann noch macht. Ich überlege gerade, aber wann es das schon mal gab.
Der war, naja, ich dachte, du meinst es anders. Der war in Zivil zumindest bei der Superschlauen da. Aber du meinst ja richtig, dass der jetzt da so komplett auf dieses Konstrukt verzichtet, so mit dem sich
ja,
präsentieren.
Also, ja, der war in Zivil, das stimmt, aber das wirkte auch mehr wie eine Verkleidung, als ja, hätte er seinen Anzug noch drin hat. Das weiß ich jetzt aber gerade nicht, ob das der Fall war.
Ja, doch, das war schon so.
Ja, stimmt. Das sah so ein bisschen aus, wie wenn die Turtles früher in Zivil waren, würde voll alles noch gesehen, als das Schildkröten sind, aber die hatten halt einen Hut auf und einen Trenchcoat.
Aber können wir doch gleich mal die Überleitung nutzen. Wie fandet ihr denn die Superschlau? Mir fehlt leider gerade der Name. Wie hieß denn die?
Sage.
Ja. Genau. Okay.
Die hatte noch irgendwie ein zweites Silbe, glaube ich, aber die ist mir jetzt auch entgangen.
Black Sage? Nee. War da irgendwie sowas? Sister Sage.
Sister Sage, genau.
Ah,
genau.
Ja,
genau. Ja, also als ich sie sah, dachte ich, oh krass, jetzt haben die mal auf intelligenter Ebene einen Gegner und der krass die Medien beeinflussen, alles durchschauen kann. Ich war sogar so weit zu denken, ja, die kann halt alles durchschauen. War dann ein bisschen enttäuscht, dass sie halt so, die hat halt A-Train nicht erkannt, dass sie halt so, dass er und undercover da Infos streut und sowas und bla. Und dann Twist, oh doch, das war aber Plan, Sache des Plans. Und das fand ich super. Yeah. Und ja, und die neue amerikanische, dessen Name jetzt wirklich fehlt, die ist ja wirklich die Verkörperung so von
Firecracker,
genau, die ist ja die Verkörperung von ja, was soll ich sagen?
Fox News.
Von Fox News, genau,
Verschwörungserzählern. Zig YouTube.
Ja, also Channel. Verschwörungserzählern, so komplettes Programm. Und die hat ja keine richtige Heldenfähigkeit, außer so stark zu sein und ein bisschen Funken zu machen, war ja das irgendwie. Die kann ja, die hat ja eine Art, vielleicht wie bei Starlight, eine Art Feuerimpotenz, wer weiß. Aber die bringt's halt nicht und ja, das sind ja so die zwei neuen starken Figuren, die in ihrer Form okay sind. Also ich kann Sister Sage besser nachvollziehen jetzt als die Propagandatroller, weil die ist einfach nur Müll. aber zwar auch opferungsvoll mit ihrem Medikamentenzeug da, sag ich mal, ne? Und aber Sister Sage halt mit ihrem, ja, wenn die einen Nagel in den Kopf kriegt, kann die sich wieder regenerieren und ist dann aber so ein bisschen dumm. Das finde ich halt schön, dass sie dann nochmal, dass nochmal eine neue Figur entsteht dadurch. Und ja, das hat so ein bisschen gefehlt bei Dingsfire.
Also zu Sage nochmal, ich dachte mir erst, das steht so ein bisschen im Weg, dass die gleich festmachen, die ist so die intelligenteste, die es gibt, weil dann weißt du natürlich, von der hast du einiges zu erwarten und bei mir zum Beispiel hat es nicht funktioniert, dass ich dachte, die lässt sich jetzt hier irgendwie in die Karten schauen, mir war klar, das ist ein komplett angelegter Plan von Anfang an bis Ende und wer weiß, für wen es dann nutzt, also ich habe dann schon erwartet, dass die entweder sich selbst irgendwie da in die Taschen spielt oder ich wusste noch nicht so richtig, wo sie dann steht, aber dass das ganze Ding super komplex wird, das war mir eigentlich schon klar. Und ich glaube, das ist auch noch nicht vorbei.
Ich dachte halt, entweder ist es so, wie es ja jetzt war, dass das halt irgendwie so schief laufen wird. Weil ich halt auch dachte, ja, Homelander kann die ja gar nicht akzeptieren, so an seiner Seite oder über ihm ja eigentlich. Mhm. Und dass die dann aber halt trotzdem das macht, was er letztendlich will. Oder was ich halt auch dachte, ist, vielleicht dreht die das und ist dann bei den Boys letztendlich drin und hilft denen eigentlich. Oder dass sie das alles zu ihrem eigenen Vorteil macht, ne? Dass sie zum Schluss so, wo ich dachte, das wird es nicht sein. Wahrscheinlich eins von den anderen.
Vielleicht ist es ja das Doctor Strange-Ding, die hat diese eine Lösung gesehen.
Ja, genau, eine von 7 Millionen. Ich denke, die ist dann schon in der Hinsicht böse, aber nur so ein bisschen verkommen, weil sie ja, wie gesagt, sich selber nagelt, und dann genagelt wird, ich hatte erste Gedanken, ja, die ist so krass mit ihren deduktiven Fähigkeiten, da musste ich an eine Serie denken, die ihr wahrscheinlich sehr nicht kennt, ein Anime heißt Bungo Stray Dogs und da gibt es eine Figur, die, also das ist auch so ein bisschen Setting mit Detektivkram und das ist eine Figur, die muss nur ihre Brille aufsetzen, scannt dich 7 Sekunden lang und weiß alles. Weiß einfach die ganze Story, wie du jetzt die Tat begangen hast, weiß, wer der Täter ist und sowas, ohne irgendwo rumlaufen zu müssen.
Sherlock Holmes.
Nee, aber das ist halt so wirklich, das ist cheating, weil
Aber André, es ist wirklich genau das, ist die Superkraft von Sherlock Holmes ist. Ich will jetzt dich gar nicht
trollen. Ja, Sherlock Holmes ist da noch zu schwach im Vergleich zu der Fähigkeit, weil wie gesagt, du weißt alle Tathergänge, wo der Täter ist, wo die Waffe ist, alles. Und das kannst du nicht einfach nur, indem du jemanden anguckst, machen. Das geht nicht.
Sherlock, ja, doch,
so. Genau, das ist genau das, was Sherlock Holmes macht.
Genau, Sherlock Holmes, André. Es ist nicht bös gemeint. Also guck dir mal Sherlock Holmes an. Das ist genau der Gag, dass er das kann.
Gut, also du kennst das wohl, Bungo Stray Dogs, seine Fähigkeit.
Ja, weil du es mir gerade erzählt hast.
Nee, es ist noch krasser, wie gesagt. Also bei Sherlock Holmes, der muss ja derjenige irgendwo im Raum sein, dass man dann, und er muss ja auch herleiten, wo ist der Täter. Also er weiß ja nicht so von vornherein, wer der Täter ist. Das muss ja irgendwo schlussfolgern. Wenn jetzt ein Raum voller Leute ist, Sherlock Holmes neuester Fall, er muss jetzt rausfinden, wer ist der Täter, und er sammelt Informationen. Ja, er geht rum, befragt Leute, was auch immer. Aber er setzt seine fucking Brille auf und weiß es.
Nein,
okay, André. Egal. Ist Sherlock erstmal egal. Holmes
sieht einen Mensch und weiß, wie du gerade gesagt hast, innerhalb von 3-4 Sekunden alles über diesen Mensch. Und wenn der Mensch gerade einen Mord begangen hat, dann weiß das Sherlock Holmes auch. Und das wird ja dann noch immer erklärt. Das ist in den Romanen auch schon, natürlich in der BBC-Serie mit Benedict Cumberbatch.
Korrekt, aber das ist ja noch narrativ nachvollziehbar. Aber da
ist es halt bei Book of Stray Dogs, ist es einfach nicht. Nur eine Superkraft.
Es ist eine Superkraft. Er kann das einfach erkennen. Das ist überkrass einfach. Also,
okay, das
ist
ja, so das OP. Hat mir noch gefehlt. Ich dachte, es geht wirklich so um dieses Deduktive, weil... Mhm. Natürlich ist es bei Sherlock Holmes auch Quatsch, weil es das in echt nicht gibt, aber der erkennt dann zum Beispiel, was das für eine bestimmte Zusammenmischung
an Erde, es wird ja auch erklärt bei Sherlock. Bei Sherlock wird ja auch erklärt, wie die Zusammenhänge sind, und die klingen ja irgendwie logisch, aber er setzt bei Bungo jetzt nur die Brille auf und das war's.
okay, jetzt verstehe ich, was du meinst.
Also der heißt Ranpo Edogawa, also Edogawa, wo Conan Edogawa sein Edogawa-Herd.
Ja, das ist so ein Autor.
Ist auch irgend so ein Autor gewesen, genau. So, lange Sache, die ich gar nicht haben wollte, aber gut. Und ich hatte gedacht, die ist so drauf, die liest den direkt instant und weiß so jede Sache. Und so krass ist es jetzt nicht, aber die ist schon trotzdem klug, weil erst dachtest du, ja, okay, die kann was, okay, So mächtig ist sie ja da am Ende doch nicht so. Dann am Ende hin, okay, sie ist doch recht gut, aber naja, die Boys hat sie ja auch nicht geschnappt trotz dessen. Ja, und zum Ende hin so direkt, ja, alle werden festgenommen. Okay, gut, die ist wirklich krass. Also da hat sie es dann bewiesen. Und das fand ich gut von den Erfindern gemacht, dass du da erstmal geködert wurdest, ja, so gut ist sie doch gar nicht. Und das wurde immer weiter gesteigert.
Aber trotzdem muss die irgendwie eine Motivation haben, weil theoretisch arbeitet sie ja den absoluten Vollpfosten in die Hand, wenn das jetzt wirklich so wäre, weil das ist ja genau eigentlich das, was sie nicht repräsentiert oder die Leute, die sie nicht repräsentieren.
Na, vielleicht.
Also,
banaler. Das ist ja noch nicht vielleicht weg, ne? Das geht ja noch weiter. Genau, also, wer weiß, was sich, da noch
wie
passiert.
Es jetzt scheint, super kluge Frau an der Seite von Homelander, super gefährlich. Aber vielleicht ist sie jetzt, hat sie alles erreicht so, dass sie dann sagt, jetzt ist mir langweilig und jetzt gehe ich wieder andersrum. Aber das wäre halt dumm von Narrativen her. Aber es ist halt eine schöne Gefahr. Eine
super persönliche Geschichte, und die hatte so einen Rachefeldzug von Anfang an. Das kann ja alles noch kommen.
Ja.
Vielleicht hat Homelander mal irgendwie ihre Familie gebraten, wer weiß.
Ja, und was in der Staffel ja auch sehr wenig vorkam, ist ja, dass Homelander an sich ja nicht so oft den anderen begegnet ist. Jeder hat so sein Süppchen gekocht. Was ja wichtig ist für die Vorbereitung der 5. Staffel, aber so für sich, weiß nicht.
Aber für die Staffel war es nicht gut. Also da muss ich auch sagen, das war, gerade das hat gefehlt, dass so... Das
ständig aufeinanderklatschen.
Du hast ja am Anfang gesagt, das fühlt sich wie so ein Setup an für für Staffel 5. Und das Problem ist aber, dass sie das nicht gut gefüllt haben, weil viele Figuren waren so ein bisschen auf Halde. So, wir müssen jetzt denen irgendwas zu tun geben.
Ja.
Führt mich halt zu
also Figuren, das war
Frankie,
besonders
die komplett
bei,
verschwendet waren, diese Staffel.
Die war es zum Beispiel so. Das war wirklich
Frankie
so. War okay, hat seine Beziehung da. Ich kann da jetzt nicht so viel nachvollziehen, mit einem Oktopus zu vögeln, aber gut. Aber was ich schön fand, wo du mich gerade erinnerst wegen Frenchie, ich fand, das war eine sehr schöne The Boys-like Form, wie man sich von einer Figur verabschiedet. Mit dem Tod. Aber mit ganz viel Tod. Und ich rede von seinem Daddy. So ein typisches, ja, er ist ins Koma gefallen und ihm geht's nicht mehr so gut. Nein, wir müssen die Geräte abschalten. Ist nicht, sondern wir drehen nochmal richtig auf. Und dann entscheidet...
Achso, du meinst jetzt Huey.
Huey jetzt. Was hatte ich gesagt? Was anderes?
Frenchie,
okay, sorry. Huey, und drehen nochmal richtig auf und Massen von Leuten sterben im Krankenhaus und dann so, ja, okay, er ist halt jetzt degeneriert, wir müssen jetzt dann doch leider umbringen, so in die Richtung. Und das war so eine The Boys-like Verabschiedung von einer Figur das und ich meine, war schöne Szene, schöne Sache, fand ich.
Ich hätte es geschluckt, wenn dann die Mutter irgendwie den Platz einnimmt, aber von der war ja gar nichts mehr zu sehen. Die bringen da jetzt diese Mutter zurück, wo ich mir denke, okay, sehr seltsam.
Ja, das blickt nochmal in die Vergangenheit, ne?
Ja, aber dann führt es nirgendwo hin. Die Mutter, von der hast du jetzt gar nichts mehr gesehen. Und ich weiß jetzt nicht, warum sie auf Biegen und Brechen da Simon Peckets raushaben wollten. Und das führt mich wieder dazu, dass einfach Huey in der Staffel wenig zu tun hat.
Ja, vielleicht war es wichtig für die fünfte Staffel, dass sie da für den Simon Peck keine Verwendung mehr haben. Musste halt vorher abdrehen.
Die restlichen Staffeln keine Verwendung für den, der war immer
Er war immer nur so eine Art Cameo, kann man sagen. Weil er ist ja auch die Vorlage für die Hauptfigur im Comic. Einfach eine schöne Hommage, finde ich, für ihn, der eigentlich so wenig Spotlight in der anderen Staffel hat, nochmal so schön aufzudrehen. Ja, aber Gedenkfehler, Frenchie, ja, das war irgendwie ein bisschen dumm. Also ich fand so, ja, die haben doch jetzt hier eine Love Story, was machen die da draus? Dann wird daraus eine, ja, wir sind nur Freunde, Best Friends, und hier vögelt doch den Typen. Und dann am Ende so, ja, übrigens, doch, ich liebe dich doch, so. Aber das kam so unvorbereitet, so. Ich hab's dir nicht ganz abgekauft. Also es fehlte so ein bisschen an Glaubwürdigkeit von den Motivationen der verschiedenen Figuren, die sonst immer so schön nachvollziehbar waren, hat es hier so ein bisschen gefehlt.
Also, was bei mir komisch war, ich habe das halt falsch mir hier erinnert. In meiner Erinnerung waren die halt in Staffel 3 zum Schluss ein Paar.
Hätte ich ehrlich gesagt auch gedacht, dass die schon viel weiter waren.
Ja, ich gucke The Boys ja immer zweimal, weil ich es dann nochmal mit Isa nachgucke und mir war nicht so, dass sie dann ein Paar waren. Also, die hatten ja nur.
Ja, bei mir ist das halt lange her und ich hatte das so abgespeichert wie
Ich fand es auch komisch konstruiert dann.
Aber ich habe mir dann noch mal so eine Zusammenfassung angeguckt und ja, tatsächlich, die sagen dann halt irgendwie sowas wie, nein, wir sind wie Geschwister oder irgendwie so. Ne?
Also, ja, bla bla. Ich hatte mir...
Und, bei Simon Peck denke ich, dass sie den raushaben wollten, weil so dieses Vater-Sohn-Ding auch so ein bisschen bei Billy Butcher und Dewey hast. Und dass sie sich darauf mehr konzentrieren wollen beim Finale.
Ja, aber das ist ja gerade diese Diskrepanz, dass es so viele Vater-Sohn-Geschichten gibt in The Boys. Und ist jetzt auch ein kleiner Sprung, aber ich fand es auch sehr bezeichnend. Es gibt ja noch einen neuen Charakter, gespielt von Jeffrey Dean Morgan als CIA-Agent, der Billy Butcher wieder rekrutiert für CIA-Angelegenheiten.
Ach ja, genau das Ding.
Und da hast kommt ja dann auch noch das ein oder andere zur Sprache, aber bevor der eigentliche Twist kommt, ist es, glaube ich, schon.
Ja.
Oder während des, in Anführungsstrichen, Twists, wäre es halt nicht schon von Folge 2 oder 3.
Ja, es war Folge 6, wo es kam, und er kam zuerst bei Folge 3? Weiß ich gar nicht mehr.
Jedenfalls kommt dann ja auch die Ansage von Jeffrey Dean Morgans Charakter, Daddy ist zurück oder sowas. Und da guckt schon Billy Butcher so wie, ach du Scheiße, weil der meiner halt Meinung nach der Charakter, also dieser CIA-Agent, den es ja wirklich mal gab, der ja dann bei einem Einsatz gestorben ist, Spoiler, der ist ja nicht repräsentativ für den echten Mensch, den es damals gab, sondern anscheinend eher für den echten Vater von der Billy Butcher-Figur, der ja in Staffel 1, glaube ich, vorkam, gespielt von John Noble.
Nee, es war nicht Staffel 1, never.
Nick Nolte?
John Noble, ist recht. Das war der, der in Fringe vorkam.
Genau.
Aber das war nicht Staffel 1, never.
Walter Bishop. Vielleicht war es Staffel 2, aber du hast ja immer diese Geschichte. Billy, der diesen Bruder Larry oder so ähnlich hatte und der sich umgebracht hat, glaube ich, es war umgebracht, weil die halt diesen herrischen Vater hatten, der die Kinder halt auch missbraucht hat und alles. Und das ist ja so dieser eine Mensch, dem sich Billy nicht so richtig stellen kann. Und dann hat halt Billy diesen Ersatzbruder mit halt Huey. Ja? Ja. Und jetzt hat er aber in der Staffel erkannt, oh, er wird wie sein Papa. Und diese Szene in der letzten Folge, wo Huey so zur Seite schiebt, das ist so sehr symbolisch für ja, ich mache jetzt das mit dir, was mein Papa mit meinem Bruder Larry gemacht hat. Das ist halt so eine komische, komplexe Metapher über Vaterschaft und Ziehfeder, soziale Feder versus biologische Feder. Da hast du ja dann auch wieder das Thema bei Homelander, der diese vielen Väter hat in dieser Einrichtung, die er dann alle tot macht. Und dann hat er aber auch den biologischen Vater und die Beziehung ist halt auch nicht so gut. Dann ist er aber selber auch ein biologischer Vater und merkt halt dann aber auch jetzt in der Staffel, dass er das nicht so gut macht. Also das ist nochmal so eine komplette extra Ebene, die da reinkommt. Mit vielen Papas und vielen Papa, Stiefpapas und so weiter. Dann kommt ja noch dieser Mother Milk und sein Stiefpapa-Kollege dazu, der dann am Ende von Folge 1 totgeprügelt wird. Ja. Konflikt gelöst.
Auf die Weise, ja, ungewollt.
Ja.
Zu dem Twist jetzt nochmal. Ich hatte es ja schon im Chat erwähnt und hatte es ja angedeutet. Also ich bin jetzt schon ein bisschen geschult gewesen durch Mr. Robot und wie heißt dieser kleine Film, der so unbekannt, der so schlecht im Kino lief?
Fight Club.
Ah, Fight Club, danke, stimmt, danke, ja.
Gut, dass ich dich erinnern kann.
Ja, danke, es war so ein kleiner Film. dass ich davon geschult war und ich schon so die Zeichen erkenne, ist das eine Figur, die wirklich existiert oder ist die nur im Raum und er stellt sich nur vor? Weil er hatte die ganze Zeit mit der Frau geredet, die nicht da war, die Mutti.
Genau.
Und dann kam halt die andere Figur so rein und er unterhält sich und ich merke so, ja, okay, erstmal denkst du ja, klar, der ist jetzt gerade zu Gast bei ihm und labert mit ihm. Und nach merke ich so, ja, aber irgendwie redet er nie so mit den anderen. Und ja. Später dann, wo dieser eine Typ gefangen gehalten wird, sagt er zwar immer mal was, aber der reagiert nie drauf, die Geisel, auf diese Aussagen von dem Fake-Typen. Ja. Und da war mir klar, okay, also mein Take ist, der ist nicht echt. Ich verdichtet sich immer mehr und hätten die das jetzt nicht aufgelöst von, in der Folge 6 war das, glaube ich, dann hätte ich es dann nochmal reingeschrieben, hier Leute, ich glaube, das ist ein ausgedachte ja. Figur, die stellt er sich nur vor, die ist gar nicht existent. Und ja, aber zum Glück haben sie es dann aufgelöst und als dann der Twist kam, ja okay, ich hab's damit gerechnet. Meine Frage, Dave, hast du es kommen sehen?
Ja, ich hab's fast von Anfang an
kommen sehen. Deswegen wie ich, okay, gut, hast du wie ich gedacht.
Eben weil halt diese unechte Frau da war.
Ja.
Das ist so ein schlechtes Timing gewesen. Das ist halt auch der große Grund, warum ich will jetzt nicht Fight Club spoilern, aber warum es da, was auch immer da passiert am Ende, warum es da so gut gemacht ist, weil da diese Interaktionen halt stattfinden, auf die man sonst immer so achtet.
Das wurde ja auch wie bei Fight Club aufgelöst, mit diesen Rückblenden, wie das dann wirklich aussah.
Ja, es war aber halt so lasch, weil ich denke mir die ganze Zeit schon.
Er hat nicht mit einer anderen Frau rumgebumst die ganze Zeit. Ja, jetzt
nicht nochmal sehen, wie du dem mit Getränk reichst. Genau. Das war ein bisschen holprig. Ich weiß, jede Serie braucht diesen Moment irgendwann mal. Aber was ich eigentlich noch vorher dachte, also relativ früh in der Staffel, das war vielleicht schon so Folge 2 oder 3, das war aber schon, als der Jeffrey Dean Morgan Charakter eingeführt wurde. Aber genau in der Folge, da hatten mindestens 3 Charaktere, glaube ich, solche Zwiegespräche. Das war nämlich auch, dass Homelander mit seinem Spiegelbild gesprochen hat. Da hatte der wieder mal Wohnung verwüstet, das macht er ja ständig. Da war ein kaputter Spiegel und dann sieht er sich im Spiegel, aber das ist halt dann so wie sein Gewissen. Und dann ja, war halt, wie gesagt, auch schon das mit Billy Butcher und seiner Frau. Und dann war halt auch noch das mit Yuis Mutter dazugekommen. Und da, ich weiß gar nicht, ob es sogar noch irgendeine Figur gab, die solche Gespräche hatte. Und ich habe dann, Frenchie hatte noch solche Träume und so weiter.
Ja.
Und ich habe dann gedacht, dass es vielleicht noch auf Seite der Bösen wahrscheinlich einen Superheld gibt, der so eine Fähigkeit hat. Weil ich dachte, entweder ist es das, halt mit diesem Superheld, der solche Kräfte hat, oder es ist ehrlich gesagt ein bisschen schlechtes Schreiben. Weil wenn jede Figur jetzt irgendwie solche Zwiegespräche mit Erfundenen hat, das ist dann auch wieder ein bisschen flach.
Also in The Boys-Universum fallen mir jetzt halt nur 3 Figuren, na gut, 4 Figuren auf. Homelander selbst, Billy Butcher, dann der ist Gen V der Typ, der halt Puppen sich vorstellt, statt echte Menschen.
Genau, und da dachte ich nämlich dann auch
zwischenzeitlich. Und halt Noah, Nummer 1.
Technoir. Genau, und du weißt ja aber, es gibt ja Leute, die sowas auch machen können in der Art. Also zum Beispiel die von, also ich muss mir echt mal den Namen drauf schaffen, die Gedankenmanipulatorin aus Gen B. Wie hieß denn die gleich nochmal? Mensch.
Die Blonde meinst du, ne?
Ja.
Die Befehle erteilt, hier, du machst jetzt Folgendes.
Genau, weil ich mir relativ sicher bin, dass die sowas auch kann. Solche Trugbilder erschaffen.
Maddie? Dann... Nee, war das der nee, nee, ist der die Schauspielerin. Kate Dunlap?
Kate! Genau, Kate hieß die, bin ich mir. Ja, doch.
Kate Dunlap, ja.
Die heißt, ja, genau. Dass die sowas in der Art kann, das, da gehe ich doch schwer davon aus. Ja, also ich hatte da halt mit sowas dann schon gerechnet. Naja, also wenn es so eine Figur gibt, die mal so eine Phase hat, dass die, ich sage jetzt mal, Selbstgespräche führt, okay. Mhm. Aber es war dann ein bisschen viel.
Ach, mir fällt es auch
ich hatte dann ein. Halt nämlich auch schon immer drauf geachtet, ob vielleicht die Mutter von Yui auch nur ausgedacht ist. Aber dann gab es irgendwann mal die Interaktion mit irgendeiner Krankenschwester und dann wüsste ich, okay, das kannst du auch nicht mit einem Fight Club-Twist jetzt begründen. Und alles gut. Die war dann echt...
Es soll ja, also worauf ich immer gewartet habe, wann kommen wieder Puppen? Und diesmal kamen die auch vor, aber die waren halt nur so da. Also sie hatten jetzt nicht so eine Story-Relevanz, wie bei Black Noir noch eine Art Backstory zu erzählen. Aber gut, Puppen muss es halt wohl jede Staffel jetzt immer geben.
Oder wie bei richtig. Sam, dass da, ja.
Ja, bei Sam, ab der, ich glaube, Black Noir-Folge, also dritte Staffel war das, glaube ich. Mhm. Da fing das ja an mit den Puppen. Und da haben sie es seitdem durchgezogen. Also seitdem gibt es immer Puppen.
Wegen Angel, sag ich dir. Die haben, bei Angel haben die das Potenzial von Puppen erkannt. Angel. Mehr sag ich nicht. Sehen wir uns mit einem großen Angel-Podcast in 12 Jahren auf.
Ja.
Die haben das ja alles schon mal gemacht. Nicht ganz so krass, aber auf eine andere Art.
Oh, ich hatte jetzt noch was, aber ist jetzt hier verloren gegangen. Ich wollte es mir gerade aufschreiben, ich habe es vergessen.
Ja, mich würde mal noch interessieren.
Ach ja, jetzt weiß ich es wieder.
Wie ihr die. Ja, okay, dann sag erst du.
Also, die Newman war ja schon, finde ich, die einzige Person, die Homelander töten könnte mit dem Kopfplatzen. Die ist jetzt weg. So. Und dann fiel mir ein, ach ja, stimmt ja. Bei den Gen V gibt es ja auch die andere, die ja auch Kopfplatzen lassen könnte. Es kann halt nur eine Kopfplatzerin geben, deswegen musste Newman weichen. Dass dann die Kopfplatzerin von den Kids dann in der Gen V und in der fünften Staffel eine Rolle spielen werden.
Ey, seit die in der ersten Folge von Staffel 1 dem Translucent die Bombe ins Arschloch geschoben haben, glaube ich, du kannst jeden die Bombe ins Arschloch schieben. Ich denke mir ehrlich gesagt, der krasseste Held ist immer noch aus The Boys Diabolical, was das anbelangt, diese Pfütze Wasser.
Ja, ja, die Folge.
Das hat diese eine Arschloch,
Folge, wo fehlgeschlagene Gen V-Fähigkeiten, das war super. Einfach, ja, und die eine war ja dauerhaften Geist, die konnte niemand stimmt. was, die war einfach hat so da, aber die konnte auch nicht aufgehalten werden per se irgendwie.
Genau. Das war nämlich ja auch schlau, dass die dann ja auch wieder Wege gefunden haben, um die mächtig zu machen.
Ja, also Diabolik, guckt euch das an, ist super.
Macht ja niemand.
Mach ich auch, okay, Entschuldigung.
Mich würde aber jetzt mal interessieren, also nur mal ganz kurz, ich glaube, es gibt viele, die Homelander tot machen könnten, ne? Weil, also
ja, Team-Up-mäßig auf jeden Fall.
Ja.
Wahrscheinlich, weil Homelander jetzt altert extra. Und man denkt nur, er wäre super unbesiegbar. Aber jetzt hat er ja noch jetzt hat Homelander noch seine Boys, die er dann gegen die Boys einsetzt.
Genau.
Also jetzt ist es halt so ein typischer Marvel-Clash-Up. Jetzt alle gegen alle. Zwei Fraktionen aufeinander clashend. Und das wird spannend, weil zur letzten Folge ist ja der Body-Counter, der Dead-Counter ja nochmal richtig gestiegen. Einfach nochmal alle töten.
Ich dachte, der Dead Counter wegen Vaterfiguren.
Ja, ja. Genau.
Nee, aber ich will jetzt mal wissen, wir hatten es vorhin mal angerissen und jetzt haben wir das so schon zum nächsten Thema, sind wir schon vorgesprochen. Diese beiden neuen Frauenfiguren, Firecracker und Sister Sage, wie findet ihr die so generell?
Ja, wie gesagt, generell, finde ich die Sister Sage schon interessanter. Aber noch nicht so nahbar, dass ich sage, ich will jetzt alles von ihr wissen, weil sie halt so, ja, so unnahbar ist, so auf Abstand noch irgendwie geht. Vielleicht muss sie als dämliche Sage noch irgendwas machen, wo ich dann mehr mit ihr fühle oder als kluge Form. Da kann man bestimmt noch was rauszaubern. Und bei der Firecracker, vielleicht muss ihre Fähigkeit irgendwas sich entwickeln, dass man da aus mehr rausmacht. Aber ja, also sie war eigentlich nur da, um die Frau der Staffel für Homelander zu sein, aber auf eine ganz andere Form. Mhm. Also Homelander hat ja gefühlt immer in jeder Staffel mit irgendwen rumgebumst oder irgendwas gehabt. Und da war sie jetzt halt nur der Breastfeeder.
Nee, da würde ich sie nicht
also, drauf beschränken. Nee, ich auch nicht. Ich mag nämlich die Firecracker gerne. Mhm. Weil ich die halt so scheiße finde, weil ich das halt gut, also die Rolle halt irgendwie gut ist, so in der Art und Weise, dass die halt so eigentlich nichts kann, sich da aber halt so reinzeckt irgendwie und halt einfach auch unsympathisch ist. Aber ja. Dadurch, also ich liebe dass ich die halt auch ein bisschen hassen kann.
Ja. Also bei ihr gibt's keine so richtige Diamantenform, wo das bei Sister Sage ja der Fall ist, dass sie ja, wenn sie die andere Form ist, dann ist sie halt dämlich, dann ist sie halt wieder irgendwie sympathisch, ja. Weil die so wie so ein Baby ist. Und bei Firecracker ist so, naja, die hasst halt wirklich Starlight und die opfert sich halt auch für Homelander, aber wo ist da noch sie? Also wo ist da das, wo ich mich dann ranfühle an sie?
Und das fehlt mir noch ein bisschen. Ich finde, also im Prinzip, wenn du sagst, die hat halt nicht so viele Charakterecken, ja, die ist relativ einseitig, aber ich finde schon, dass die so vier Ecken hat. Also für die Größe der Rolle, wenn du da in der vierten Staffel so einer großen Ensemble-Serie zukommst, ist das gar nicht schlecht. Weil du hast ja ihre Unsicherheit, die du da spürst. Und ich glaube alleine, dass sie für dieses große Feld dieser Alt-Right-Bewegung steht in USA. Ja, das ist so eine große Ecke. Da steckt so viel drin in dieser einen Figur. Ja.
Also ist die Personifizierung von einer ganzen großen politischen Haltung.
Genau. Und ich finde, das macht sie halt auch stark, weil ja auch diese Verletzbarkeit und so dieses, warum ist die da abgerutscht? Ja, immer wieder durchkommen. Ne? Es ist ja immer so diese Geschichte, niemand wird ja, weil er super schlau ist, Nazi heutzutage, sondern da muss ja irgendwo eine Enttäuschung im Leben mal passiert sein. Da muss ja irgendwo mal das Gefühl aufgekommen sein, das System hat mich abgehängt. Und die Geschichte kommt ja bei ihr gut rüber mit diesen Misswettbewerben und dass da halt so diese linksgrüne, liberale Bitch einen da immer so vorführt und dann auch keine Größe zeigt, wenn man mal verliert, ja, im Sinne von, dass dann Starlighter sie als Assi-Bitch oder was bezeichnet hat. Und da kommt ja viel Frustration zusammen, ja. Da kommt dieses Thema dazu, dass du halt so diese gratis Bühne bekommst mit ganz viel Liebe, die dir entgegenkommt, nur wenn du den Scheiß erzählst. Das weiß sie ja auch. Das macht sie ja auch nochmal.
Genau das.
Sympathisch nicht, aber interessant. Ne? Und ich finde, es ist auch eine der stärksten Szenen in der ganzen Staffel.
Wo sie ihn anspritzt mit Milch?
Nee, ja, die ist auch sehr stark, aber ich meine, die andere starke Szene, wo die diesen Coup d'État planen, wo die in Tech Knights Villa mit diesen ganzen Senatoren und so weiter dieses Gespräch führen. Und Homelander denkt, er muss seine Show aufführen. Er muss jetzt so im Prinzip dieses AfD auf dem Wochenmarkt-Ding abziehen.
Wie heißt es nochmal? Populistisch sein.
Genau. Und diese alle, ja, jetzt hör mal auf mit deinem Bullshit, wir sind ja nicht geistig zurückgeblieben wie unsere Wähler. Genau. So nach dem Motto. Ja. Und wie willst du es mit dem obersten Gerichtshof machen? Wie machen wir es denn mit den Steuereinnahmen? Das fand ich halt so entwaffnend. So, ja, ihr wisst ja alle Bescheid, ihr seid ja nicht bescheuert. Ihr wisst aber genau, wie dumm die Leute sind,
richtig.
Deren Liebe ihr aber wollt. Und das ist auch für mich immer so ein Ding bei AfD, also bei vor allem AfD-Politikerinnen. Ich habe nämlich ganz oft das Gefühl, viele von denen sind nicht, sind überhaupt nicht dumm. Mhm. Und deswegen finde ich es so schade, dass es denen reicht, auf so einer ganz dummen Ebene Politik zu machen. Und dass die vielleicht doch lieber
bei Menschen.
Ja, sie sind schlechte Menschen, ja klar, weil sie haben halt, sie sind diesen Schritt gegangen. Das ist wie wenn du sagst, ich kann mir das nicht leisten, ich gehe jetzt klauen oder ich habe Wut auf die Nachbarin, ich zerkratze das Auto. Du gehst diesen Schritt ja letzten Endes bewusst und das machen auch Leute, die sich für die AfD zur Wahl stellen. Aber der Punkt ist, trotzdem glaube ich, die wären alle lieber wenigstens bei der CDU.
Mhm. Ja. Deswegen muss ich nämlich auch sagen, also ich fand es ja am Anfang auch recht langweilig, das hat mir jetzt nicht so viel gegeben, aber dann, wenn es dann mal so diese Momente mit Annie gibt oder eben, wo man sich dann fragt, wie weit oder wie sehr steht sie eigentlich hinter dem ganzen Quatsch, den sie da irgendwie nach vorne trägt, weil ich habe so das Gefühl, dass sie auch ganz viel Liebe braucht und die bekommt sie halt bei diesen ganzen
Superheldenimpotenz, ja.
Und das Problem ist halt, dass diese fehlende Anerkennung, die sie nie bekommen hat, die holt sie sich jetzt auf diesem Weg zurück. Und sie ist halt insofern eine wahnsinnig spannende Figur, weil sie genau das, sie spiegelt so unsere Gesellschaft. Und dass dieser ganze Quatsch überhaupt funktioniert, ist so faszinierend. Und das nimmt die halt gerne mit. Und wer könnte ihr mehr Bestätigung geben, als mal der krasseste Ficker überhaupt halt mit Homelander? Das ist halt so ihre absolute gottgleiche Figur wahrscheinlich. Und dass sie da so viel aufopfert, das zeigt auch ganz viel Defizit bei ihr, dass sie das so nötig hat. Und deswegen eine recht spannende Figur. Und ich bin da, ich weiß jetzt noch nicht so richtig, wo sie damit hinwollen, dass sie sich da jetzt mit irgendwas infiziert haben. Das wird sicherlich noch wie so ein, vielleicht noch so ein Backup-Plan, dass nicht nur der Virus Superhelden gefährlich werden kann, sondern auch irgendwelche Medikamente oder was weiß ich. Ich weiß nicht, ob es in so eine Richtung gehen soll, aber dass sie eigentlich schon eine sehr tragische Figur ist, wird ziemlich schnell klar. Und das macht sie mir auch irgendwie, wie du schon gesagt hast, so die Figur, die man zwar hasst oder halt nicht wirklich mag oder nachvollziehen kann, aber die einem dann doch irgendwo trifft, wo man empathisch sein kann, zumindest in einem gewissen Teil, und sich denkt, ja, du bist zwar ein Arschloch, aber du hast doch viel Scheiße gefressen. Ja. Deswegen eine gute Person oder guter Charakter, finde ich.
Ja, und ich finde nämlich auch viel interessanter als Sister Sage. Die finde ich bisher sehr langweilig. Ich finde die auch nicht so krass schlau geschrieben. Ich denke dann halt immer an was halt so ein Light Yagami jetzt gerade machen würde. Ja, wenn ich mir denke, ja, das ist was die. Death Note ist auch oft sehr dumm, aber so diese Länger. Geschmiedeten Pläne, die finde ich dann doch ein bisschen krasser als so dieses übliche, oh, wir haben jemanden heimlich auf Kamera aufgenommen. Ja, das ist für mich immer so dieses 0815. Ja,
eine Geheimkamera in der Chipstüte ist schon was Eigenes. Ja. Was das angeht, ich meine, Death Note fand ich damals sehr krass und genial durchdacht und alles, aber ich würde es mit meiner jetzigen Erfahrung nochmal anders sehen, denke ich, weil da gab es da so eine Szene, wo dann so ein Drama draus gemacht wird, oh fuck, wenn jetzt jemand anruft, was mache ich nur? Und da wird so ein Hackmack draus gemacht, aber wenn du die Figur halt, wie du sie ja meinst, beschreibst, die eigentlich klug ist, ja, die hat von Anfang an das scheiß Handy ausgemacht. Das ist, glaube ich, 6. Folge oder so gewesen, na egal. Weil Philipp das so meinte, ich weiß nicht, wie das jetzt zustande kam, aber auf jeden Fall hat es mich jetzt dazu inspiriert, das mal zu erwähnen. Ich finde immer, die ersten 3 Folgen, die werden bewusst so gemacht, dass die Cliffhanger dazwischen, zwischen den 3 Folgen nicht so stark sind. Weil die wissen halt, okay, wir releasen immer die ersten 3 Folgen und dann wöchentlich die nächste Folge. Und deswegen ist immer erst in der 3. Folge der Cliffhanger, finde ich, besonders stark, dass du dann das Verlangen hast, weiterzugucken. Und die sich dann nicht so viel Mühe geben müssen, in der ersten und 2. Folge den Cliffhanger gut zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so das Gefühl habt.
Ich finde, nicht jede Folge bräuchte jetzt einen Cliffhanger. Das wäre auch irgendwie
affig. Ja, aber mit dem Cliffhanger ist eine wichtige Masche, um die Leute für die nächste Woche zu ködern.
Ja, kann schon sein, dass die das irgendwie strategisch platzieren, aber das ist für mich, habe ich jetzt nicht so analysiert.
Das ist so ein Ding der Neuzeit, dass du bei Streaming die Leute immer wieder direkt in die nächste Folge reinholen willst.
Ja, es wird immer sehr viel in den letzten Minuten gepackt, das stimmt schon.
Das machen die schon, dass dann immer noch mal was so kommt, aber...
Also noch mal so auf die vierte Staffel blickend. Die ist ja, hat ja ihre coolen Momente, ihre krassen Momente, also mit dem im Pornokeller, sage ich jetzt mal, mit den Jokes von Black Noir fand ich sehr gut. Das hat mich immer unterhalten, dass jeder sagt, warum redet der? Aber mir fehlt so eine gewisse Sache, woran ich mich immer ganz besonders gern zurückerinnere. Und das fehlt so in der Staffel irgendwie, weil wenn ich jetzt an die dritte Staffel denke, also hier das, wie hieß das, kam das Superhelden-Rumgeficke da, das war so krass. Oder das ist ja auch die dritte Staffel, glaube ich, gewesen, wo die alle auf Homelander einprügeln, weil die ja jetzt Temp wie genommen haben. War das die dritte Staffel? Ja, ich glaube schon. Das ist so... Also die dritte Staffel knallt da richtig rein mit so krassen Sachen. Also wenn Homelander auf die Fresse kriegt und der rechnet damit nicht und er muss sogar fliehen. Ey, so ein geiler Moment. Oder in der zweiten Staffel, wo dann Frauenpower ist und alle treten da auf Stormfront ein. Richtig geiler Moment. Aber das fehlt mir in der vierten Staffel. So ein Ding.
Es ist ein bisschen ein Leerlauf.
Ja, deswegen. Ja, es hat so seine kleinen Story-Arcs, so Mini-Arcs. Ich meine, das mit dem Doppelgänger ist ja auch so ein kleiner Arc für sich. Womit erst zum Ende hin gespielt wurde und davor ist ja irgendwas mit dem Virus und dann ist da noch mit der eingebildeten Figur und das ist halt so, ist alles Sachen so für sich, aber nichts das große Ganze, das fehlt mir irgendwie.
Naja, das Ding ist halt, dass die Karten jetzt so offen liegen und jeder weiß, wo er steht und du hast da nicht viel Möglichkeiten, als jetzt zu planen und dich zu verstecken, deswegen kann es nicht mehr so viel geben, dass die aufeinandertreffen, weil das hast du jetzt, dieses Ding ist durchgespielt, dass die jetzt alle mal kurz eine Runde
ich glaube auch.
Und dann super krass werden. Und jetzt es ist halt wirklich dieses Setup für Staffel 5. Ja, du kannst jetzt nicht so in die Vollen gehen.
Dass, wenn es jetzt noch bis zur 10. Staffel was gegeben hätte, wäre diese Staffel für sich eigenständig wie jede andere. Und wahrscheinlich zwangsläufig immer die vorletzte Staffel dann so eine Vorbereitung sein muss. Und dann ist es jetzt halt die vierte. In Klammern, weil jetzt gibt es dann noch Gen V und ich denke, das hat ja auch Einfluss darauf, dass da Starlord, denke ich, viel vorkommen wird. Und ja, dass sie da ihre Schüler mobilisiert und dann gegen Homelander vorgehen wird. So ist meine These.
Ich denke, Staffel 5 wird die große Ashley-Staffel.
Oh, das ach, stimmt, Ashley. Das
wird dann krass. Ja. Den großen Revenge-Moment haben.
Das wird nur ein dummer Gag.
Ja.
Ach, stimmt ja. Was für eine Fähigkeit könnte Ashley jetzt bekommen haben?
Ach, keine Ahnung.
Irgendwie dumme Kingscheiße.
Das wird halt nicht, das wird halt nicht gesteuert irgendwie durch deine Persönlichkeit, was du bekommst, glaube ich. Oder ist das dann doch so? Nee, ne? Das ist völlig zufällig, was du
bekommst. Ja, das Komische ist, ich glaube, manchmal so, weil sie es selber nicht so richtig wissen. Ich würde sagen, auf alle Fälle, als die dieses Temp wie genommen hatten, da wurde ja Yui unsichtbar, das passte. Und dass dann halt Billy genau die Kräfte wie Homelander bekam, das passte auch. Ich glaube aber, dass das so ein Temp-V-Ding ist. Ich glaube, wenn die das richtige Zeug nehmen, dann ist es irgendwelcher random Bullshit. Ich glaube nicht, dass man es immer sich so richtig gut herleiten kann, aber es ist halt auch manchmal dann doch, also zum Beispiel, ich kann mir die Namen, die Groß-Klein-Frau aus Gen V, da finde ich, das ist
eine, gab's auch noch.
Eine richtig gute Metapher für ihr Selbstwertgefühl und was auch immer, und dass die dann halt auch groß werden kann,
Emma,
nicht immer nur klein. Emma, genau. Da passt es halt richtig gut. Und ich finde auch, dass bei The Boys einige Charaktere Kräfte haben, wo ich sage, das passt richtig gut. Aber warum hat dann zum Beispiel die Tochter von der Newman Tentakel aus der Gurschen? Das erklären wir das mal. Ja,
damit
mal,
das eine coole Szene wird, weißt du? Das ist der einzige Grund,
habe ich das Gefühl. Aber jetzt mal so auf dieser metaphorischen Ebene, wie man es auch bei den X-Men meistens dann erklärt oder auch bei Buffy da.
Ja, das war auch eine Erklärung von der Newman, die ich auch nicht so verstehen konnte. Also sie hat die ja verabreicht so im Sinne von wie, dass sie halt Sicherheiten hat oder irgend so ein Kram, ich weiß es gar nicht mehr genau.
Die war ja auch krank, die Tochter.
Ach so, das war vielleicht dann der Grund, ja.
Ja.
Aber ich fand das irgendwie nicht so nachvollziehbar aus Kontext, der nur der vierten Staffel gesehen.
Die wird sich auch denken, ach, Scheißkraft, Mann. Mhm. Also es ist komisch, dass die und Billy, die ja beide so eine ähnliche Herleitung hatten, so eine Kraft jeweils bekommen, so eine Tentakelkraft.
Na gut, bei Billy Butcher ist es ja der Tumor. Tödlicher
ja,
Tumor.
Aber,
ach so, ich hatte übrigens gemutmaßt, was könnte denn seine Fähigkeit sein, weil es war ja angedeutet, dass er so durch seinen Körper so,
ja,
so irgendwie Insekten durch seine Adern Würmer, tauchen, ja, so Würmer irgendwas. Und ich habe dann so gemutmaßt, naja, vielleicht ist es so eine Art Venom. Eine Art Venom-Fähigkeit, dass der Tumor halt so sich so eine Art schwarzen Sud um ihn drum herum macht und dann halt diesen Christentypen da halt komplett zerfleischt hat, dass es der Grund war. Aber gut, mit rasierklingenartigen Tentakeln ist das natürlich auch machbar.
Aber das hat auch nichts mit dem Tumor zu tun. Dieser Hase hatte das doch auch, den der gefunden hat bei diesem Versuchslabor. So. Der hatte doch auch so eine Tentakeln rausgekommen.
Genau.
Ich glaube, das ist einfach das Ding durch
diese
Experimente.
Meine Interpretation war, dass das halt der Tumor ist personifiziert als Fähigkeit.
Ja, die deswegen haben ja auch immer gesagt, du hast da dieses schwarze Zeug im Kopf und dass das vielleicht halt wirklich gar nicht der Tumor war, sondern schon halt die Kraft. Ich hätte halt gedacht, dass es so eine, also dass halt der Jeffrey Dean Morgan, der ist halt diese Begleiterscheinung dieser neuen Superkraft, kann man ja schon so sagen. Der ist ja ums Gehirn, deswegen kann der ja zum Beispiel auch die Erinnerung verfälschen und die Wahrnehmung. Mhm. Und dass halt diese, ich sag jetzt mal, Masse, die fälschlicherweise ja als Tumor bezeichnet wird, vielleicht sogar, dass die halt dann den Billy wie eine Puppe steuert.
Mhm.
Und das
parasitär,
das halt
ist, also.
Ja, also auch letztendlich auch so ähnlich wie Venom, aber das halt dann, dass der einfach nur im Gehirn was hat, was so diese Region anzappt für ich bewege deinen Arm, ich bewege dein Bein. Und das ist dann für, komme ich nämlich gleich noch zu so einem Punkt, der dann noch ganz entscheidend ist, dass dann das wie so ein lustiger Schlafwandler ist. Und kennt ihr, ich will jetzt nicht so viel hin und her springen, aber es gibt dann eine Szene, wo die gegen Black Noir 2 kämpfen und der schläft mitten im Kampf gegen Billy Butcher ein und dann sagt Billy Butcher, die Fotze ist Narkoleptiker, ich glaub's nicht oder irgendwie so. Und dann dachte ich mir, ja, aber ich glaube, genau das ist dir auch passiert, bloß dass du, wenn du einschläfst oder ohnmächtig wirst, übernommen wirst von Jeffrey Dean Morgan und super krass wirst. So war es aber nicht, sonst ist es einfach nur Tentakel aus zur Brust. Naja.
Wisst ihr, warum der Narkolepsie hat, der
Er muss vielleicht einfach nur eine Schwäche haben als Held.
Oh, ne, der Schauspieler hat Narkolepsie.
Ach so, das ist der Gag, oder was?
Dann haben sie das einfach eingebaut.
Okay. Trotzdem eine Art Insider-Gag. Aber ich dachte auch erst, der wäre einfach nur ein normaler Dude, den die einfach nur ersetzen, dass er halt ein Statist ist, aber dass er wirklich ein Held ist, fand ich cool. Und dass er halt fliegen kann, so, warum kannst du auf einmal fliegen? Was ist hier los?
Hat ja auch ganz schön zu tun immer gehabt, Black Noir. Das war ja eigentlich früher der Einzige, der wirklich echte Einsätze anscheinend immer mal hat.
Und ja, also Black Noir ist meine Überraschungsrolle, die fand ich super, dass sie den halt nicht aufgegeben haben, so, hä, ist er nicht tot? Auf einmal sitzt er da wieder bei den Seven mit da rum. Fand ich gut.
Ja, ich war auch ganz verwirrt am Anfang. Aber es war ja relativ schnell aufgelöst. Ich hatte schon erst eine Pause gemacht und mich mit der so eine Viertelstunde drüber unterhalten. Hä? Könnte das sein, dass der das doch überlebt hat?
Ja, okay. Weißt du, mit den Klontheorien aus dem Comic, ne, dass es vielleicht nur ein Klon ist.
Ja.
So, und dann, nee, einfach nur ein Gag. Und als er dann halt anfing zu reden, so, ach so, jetzt ist mir alles klar. Okay,
aber es beweist ja auch, wie schnell du einfach ein abgefuckter Dude bist, wenn du bei den Seven anfängst.
Ja, das komplett.
Die Staffel spielt ja innerhalb von vielleicht einem Monat oder so und schon kriegt er einen Steifen, wenn er ständig Leute umbringt.
Das hat er ja nicht, also die neue Rolle hat es ja nicht so gekriegt und erst als er Also Ashley getötet hat mit diesem Katana, dann hat er seinen Boner gekriegt.
Deswegen meine ich ja, also der hat halt In der ersten Folge noch so dieses, ich verstehe die Rolle noch nicht und er scheint ja ein normaler Typ zu sein mit seinem Schauspielkurs und alles.
Nimmt auch die Maske ab. Und
letzte Folge der Staffel ist er halt einfach nur einer von den Boys. Aber den bösen Boys.
Mhm. Bro.
Die Bros.
Sprüche fand ich super.
Von den Bros, genau. Aber ich finde auch krass, wir hatten nach Staffel 1 mal lange über A-Train und The Deep uns unterhalten. Ja. Wie gern wir The Deep haben und wie wir das so einschätzen. Wie wir
A-Train tot haben wollen.
Ja, und wie wir das einschätzen, wie über die Serie hinweg sich diese Rolle entwickelt. Und wir haben sie ja jetzt nur in eine Richtung entwickelt und ich finde auch, beide sind auserzählt. Also beide können jetzt auch ihr finales Schicksal erleiden von meiner Seite. Aber krass, wie dann doch noch mal The Deep abgedriftet ist.
Auch wenn ich es persönlich nicht so krass nachvollziehen konnte, weil das fehlt mir halt. Das ist ja kein echter Mensch.
Das ist das ähnliche Ding wie bei der Firecracker. Das ist keine Bestätigung über Jahre lang. Und der Typ, der hat jetzt endlich mal das Gefühl, ich kann hier irgendwas tun und ich krieg dafür Applaus. Und das nutzt er jetzt einfach komplett.
Schön fand ich nachdem so die Erkenntnis. Dieses
Traum hatten mit seinem komischen Oktopus, den er da umgebracht hat.
Ja, sein Darling, ja.
Gesprochen von Tilda Swinton.
Ja.
Oh, krass. Aber da freue ich mich immer, das gilt ja auch für Carl Urban, das sind jetzt so die zwei großen SchauspielerInnen, die es aus dem MCU geschafft haben, nochmal eine gute Superheldenrolle zu bekommen. Oder in einem Superheldenfilm oder Serie. Ja, wenn du einmal im MCU warst, da hast du wahrscheinlich dann auch so ein Branding erstmal drauf, aber die beiden könnten sich dann nochmal lösen. Wie cool das wäre, wenn in Staffel 5 einfach so Chris Evans und Robert Downey Jr. mitspielen, aber der eine ist irgendwie so ein sprechendes Arschloch und der andere ist irgendwie ein Typ, der Milch scheißen kann. So ein Soft-Eis-Stand hat, ne? Das ist Mini-Rollen.
Hatte ich euch das Bild gepostet, dass sowohl Homelander, der Schauspieler, und auch Carl Urban bei Xena dabei waren?
Total krass. Ach, das, irgendwo kommen sie alle her.
Ja, wirklich, aber dass der Homelander war so unter dem Radar, das ist so ein bisschen Christoph Waltz-mäßig, finde ich. So lange Zeit, so abzuliefern,
ohne
bemerkt zu werden.
Weil Defi auch meint, der ist ja schon ein bisschen älter. Ich so, aber der... Den gibt es auch noch nicht so lang, so gefühlt, so auf dem Filmstern-Ding. Und ich hoffe, der kriegt so geile Rollen jetzt nach The Boys. Ich hoffe so sehr, weil er ist so vielfältig, so gut.
Ich hatte seitdem The Boys läuft auch irgendeine Sache mal angeguckt, mit dem immerhin. Wo ich dachte, es ist schon mal eine Sache mehr als vorher. Aber das ist dann auch mal, wenn du von denen dann mal so diese Wikipedia-Einträge liest, denkst du, okay, also untätig waren die jedenfalls nicht. Die hatten schon immer mal zu tun. Und das auch noch mal dazu gesagt, ich weiß nicht den Namen der Schauspielerin, aber die von Firecracker, die hat ja auch in The Tick eine der Hauptrollen gespielt. Und deswegen hatte ich mich auch sehr gefreut, die hier mal wieder zu sehen, weil in The Tick alle Schauspielerinnen, die in The Tick mitspielen, haben das verdient.
Ja, ist egal.
Ja.
Aber mein persönlicher Star.
Ganz kurz. Und ich wollte nur noch sagen, dass ich habe nämlich auch das Gefühl, dass wir haben ja nämlich auch schon mal in dem Zusammenhang The Boys über The Tick gesprochen. Das ist ja auch eine Serie, die wir alle sehr mögen, zumindest die von uns, die es geguckt haben. Und die ist ja im Prinzip The Boys gewesen schon. Das ist ja wie so der erste Versuch, The Boys zu machen. Und ich hoffe einfach, dass die Besetzung von der Schauspielerin bedeutet, hey, wir haben The Tick nicht vergessen, wir mochten The Tick auch. Ihr habt ja eine der Hauptrollen, eine der Schauspielerinnen nochmal in einer neuen Hauptrolle in so einem Superhelden-Satire-Ding, ist meine Vermutung. Es war ja auch beides Amazon Prime.
Ja, ich wollte einfach nur den Scherz machen. Mein persönlicher Star ist Anthony Starr.
Ja.
So nämlich.
Mein persönlicher Anthony ist auch Anthony Starr.
noch ein Take hätte ich. Das Ding mit der Doppelgängerin an sich fand ich super. Auch für mich war es überraschend, aber dann auch irgendwie logisch, ja klar, mischt die sich da ein. Und als Starlight da fotografiert wurde, habe ich gedacht, na, das bestimmt hat das irgendeinen Grund. Hatte ich dann so gemutmaßt, es gab ja schon einen Shapeshifter. Was soll jetzt so besonders an diesem Shapeshifter sein? Dann habe ich mir gedacht, aber da sie jetzt an den Safe gegangen ist und ihnen den Code eingegeben hat und wusste auch, wo der Laptop ist, muss sie wohl auch die Gedanken übernommen haben. Und so war es dann auch gekommen. Also wieder eine für sich eigenständig berechtigte Fähigkeit. So gut gelöst, super gut. Und das Thema, was ich halt jetzt mit euch bequatschen würde, ist: Versteht ihr die Haltung von Starlight, dass sie halt eifersüchtig darauf ist, dass Dewey nicht erkannt hat, dass er eine Fake gebumst hat, die ja im Grunde sie ist.
Hatte ich mit du auch, als die Folge lief.
Ja, aber ich verstehe es nicht, weil du kannst...
Ich habe Dewey voll bei Schutz genommen, mehr sage ich nicht. Ich bin Team Dewey.
Ich auch Team Dewey, weil er hat ja nichts... Und die ist ja ein perfektes Imitat gewesen. Und
also ich habe zu meiner Freundin gesagt, wenn die von einem Shapeshifter ersetzt werden würde und die hat die Erinnerung und die bumst dann auch viel mit mir, dann würde ich das, dann würde ich die auch nicht, würde mir das auch nicht auffallen. Und dann hat meine Freundin gesagt, ja, ging mir auch so.
Oh, das ist wenigstens ehrlich. Darum geht es überhaupt nicht. Das ist auch, ich habe auch gesagt, das ist ja eigentlich, das ist ja wie eine Kopie, das hat ja schon mal gar nichts mehr so richtig damit zu tun. Also für ihn ist es ja schon mal gar nicht wie Fremdgehen. Es ist ja wirklich die gleiche Person. Er geht ja wirklich nicht mal davon aus.
Fremdgehen, aber
das
kommt
ist halt trotzdem, deswegen wurde das auch nicht jetzt hier. Ich hatte schon gedacht, oh Gottes Willen, jetzt ist die eifersüchtig und wir machen hier riesen Drama draus und ja, das müssen wir jetzt eine ganze Staffel ertragen. Nee,
aber das hat sie ja dann entkräftet mit ihrem und bitte teste dich auf dein Zeug, will keinen Soup Chlamydien haben oder so ein Scheiß. Da dachte ich mir, ah ja, das genau, ist Starlight, das Form von ich vergebe dir. Und er freut sich ja dann auch.
Was heißt vergeben? Die hat das von Anfang an gewusst, aber du bist halt erstmal angepisst. Das
ist erstmal diese
erste Eifersucht, das ist völlig egal, wer da drauf war. Das wäre auch egal, ob es ein Kerl gewesen wäre, eine Frau, das ist völlig egal, unter welchen Umständen das zustande kommt. Du bist erstmal sauer und das musste raus.
Ja. Das ich fand das Streitgespräch dann wirklich sehr spannend, dass es dann so aufgelöst wurde und er freut sich halt. Das war schön.
Aber du bist was für nicht eine... nur sauer, du bist halt auch irgendwie traumatisiert, ne? Das Ganze. Das ist
es
halt. Ist
eigentlich eine Vergewaltigung. Erstens, für ihn ist es ja auch genauso schlimm. Und das Ding ist halt auch, dass du. Also mir ging es so, ich habe ja auch schon Stories gehört, wenn bei jemandem eingebrochen wird, zum Beispiel, was für ein. Man denkt halt, okay, ja, wurde was geklaut, aber der eigentliche Schaden passiert ja bei dir im Kopf, dass du dich furchtbar angegriffen fühlst, dass da jemand in deinen Raum eingedrungen ist.
Ja.
Und das so, ich habe gar kein anderes Wort, als eklig anfühlt, so dass irgendjemand dir so nahe gekommen ist, so in deinen
zurückblickend, ne?
In deinen Bereich, in dein Intimes eingedrungen ist. Und das ist halt auch das, was ich bei dieser Shapeshifter-Sache so ganz schlimm finde, so mal dieser Aspekt, dass du dort eigentlich komplett missbraucht wurdest. So. Und das finde ich für Julie genauso wie für Annie. Mhm. Aber jetzt nochmal grundsätzlich eine absolut geile Art, einen Shapeshifter darzustellen, wie der seine Haut wechselt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das fand ich super geile Idee. Richtig abgefahren, ist halt nicht einfach nur blub, andere Figur, sondern mal wirklich musste die Haut entfetzen.
Physikalischer, korrekter.
Ich dachte halt auch im Vergleich zu dem Shapeshifter aus Staffel 2, der dann halt auch immer Bumst für hat. Homelander die Frau da gemacht hat, dachte ich, okay, das ist wahrscheinlich der Preis, den man bezahlt, wenn man dann auch noch die Gedanken mit übernehmen kann.
Ja.
Dass das halt echt unangenehm ist.
Bisschen
generell können wir dann schon mal merken, du kannst gleich noch mal erzählen. Ich fand generell schön, wie die in der Staffel noch mal dieses Thema Superkräfte und die Nebenwirkung dargestellt haben, bei allen möglichen neuen Sachen.
Ja, das stimmt. Mhm. Das, finde ich, wurde mir zum ersten Mal so richtig bewusst, dass da auch, wie gesagt, das ist halt, die Staffeln sind halt immer lange her und man vergisst so viel, aber mir wurde das so richtig bewusst bei Gen V, bei der mit ihrer Blutfähigkeit, dass du dich erstmal selber schwächen musst, um irgendwie da krass zu sein. Das war mir da zum ersten Mal aufgefallen, ob das überhaupt so geil ist, bis dann halt die Newman kommt und erstmal zeigt, was damit alles möglich ist. Aber warst du durch?
Ja.
Okay, dann nur noch mal zu dem Shapeshifter. Ich dachte, das geht zu Ende der Folge, wo dann Annie gefangen war, in so eine Horrorrichtung. Und ich hätte mir fast gewünscht, dass sie das noch ein bisschen weiter spinnen, dass die da irgendwie in so einem Horrorhaus festsitzt und dann dieser Shapeshifter rumkriecht, weil du hast ja bis zum Schluss auch nichts erfahren. Also, gut, das wurde dann entkräftet, weil dieser Shapeshifter gesagt hat, ich weiß schon selber nicht mehr so richtig, wie ich aussah.
Ja.
Weil da hatte ich eigentlich noch mal so drauf gewartet, so auf so ein Body-Horror-Ding und noch mehr als dieses Hautabziehen.
Und was ist, aber wenn gut, die Fähigkeit sich verliert? Also ist auch eine Nebenwirkung, verliert die Fähigkeit. Wie sieht die dann aus? Also
das fand ich auch krass,
wenn die niemand mehr imitiert, ist das dann so ein Conan, wer ist der Täter und wir wissen es noch nicht, Gesicht?
So Black, genau, so Black irgendwie, oder
Person.
Wer weiß, was da drunter ist. Ja, das hätte ich auch noch spannend gefunden. Wäre eigentlich so ein richtig cooles Ding für einen Standalone-Horrorfilm, so die Prämisse.
Vielleicht gibt es da irgendwo einen Gag, schon, den man damit noch bedient, aber nee, ich glaube nicht.
Das war halt schon Folge 8 und dann konntest du nicht mehr viel damit machen. Ich fand es auch ein bisschen überraschend, dass die dann so schnell oder der, was auch immer, gestorben ist, so schnell durch Annie. Mm. Ich dachte, da kommt noch was, einfach nur so genickt.
Das war bestimmt Schuldung der Zeit, so also da nicht mehr viel machen zu können. Vielleicht Kostending, vielleicht, ja. War ein bisschen zu schnell gewonnen, der Kampf.
Ja. Das stimmt. Ja.
Aber vielleicht kann die halt nicht kämpfen und ist einfach nur gut im Imitieren.
Es war halt leider wirklich diese ganze Shapeshifter-Nummer, die wirkte noch so draufgeklatscht.
Das meint ja mit jeder immer seinen Arc, jeder seinen kleinen Story-Arc. Ja. Das ist ja genau das,
was Annie hatte doch, die hatte doch einen großen Arc eigentlich schon mit den Starlightern und was da so politisch für sie gerade abging. Die hätte jetzt nicht noch einen Shapeshifter-Plot gebracht. Aber ich fand das so krass, wie dann am Ende der siebten Staffel ja tatsächlich erst das noch aufgebaut wurde. Siebten? Hab dann noch extra Teile der Folge nochmal geguckt, weil ich halt auch dachte, hä, aber warum wusste die denn jetzt so manche Sachen? Weil schon in der Folge machte das erstmal keinen Sinn. Warum hat die jetzt zum Beispiel Sachen von dem Plan gewusst, den die hatten? Ich dachte, also selbst wenn die irgendwo Informationen herbekommt von irgendwelchen Ward-Mitarbeitern. Das erklärt nicht,
wo es ja aufgelöst wurde, dass sie dann aufsteht, wartet, bis er pennt und dann in den Safe geht, den Eintipp, war mir klar, ach so.
Ja, aber das ist.
Die hat die Infos auch.
Dieselbe. Ja, es war, glaube ich, auch. Ja, das war am Ende der Folge. Genau. Und ich hatte das aber schon vorher dann, weil ich habe dann zurückgeguckt und gedacht, okay, die zeigen ja, an welcher Stelle die switcht.
Mhm.
Aber wie kann denn das sein? Und da dachte ich in dem Moment, oh, das ist krass. Also wenn das jetzt eine ist, die halt auch diese Informationen hat, alle, und die nicht die ganze Zeit hier so ein Spiel spielen muss, aller.
Ich bin jetzt, ja, wie man nur so, ich bin's, aber ich bin's nicht.
Ja, genau.
Sie cosplayt nur Annie.
Genau, also diese Ebene, dass die dieses Wissen hat, fand ich so beängstigend.
Ich weiß, aber das war ja auch der Grund, wo ich dachte, die muss ja einen Mehrwert haben. Einen Mehrwert im Vergleich zum anderen Shapeshifter. Und nur dadurch habe ich ja geschlussfolgert, ja, dann muss die halt die Infos haben.
Ja, ansonsten hätte ich das gar nicht hergeleitet. Klar. Also dieser Mehrwert ist auf alle Fälle da. Aber das ist halt das, warum ich so schade finde, dass die es halt noch am Ende von der Staffel so reinmüllen.
Ja, das kam so unvorbereitet per se irgendwie.
Ich habe auch echt gedacht, das endet damit, dass die, also ich habe das so gedacht, die wird ja jetzt, die hängt da jetzt fest. Das wird erst in der nächsten Staffel aufgelöst. Ja. Aber naja.
Das fände ich dann aber auch irgendwie öde. Also,
Ja, weiß ich nicht. Kommt doch halt immer drauf an, wie sie das dann schreiben, wie es dann ist.
Ja, also ich finde, es ist halt vorbei. Bedrohung durch so eine Rolle finde ich immer krass. Ich finde doch bei X-Men, wenn da die. Ach Gott, ich komme gerade nicht drauf, wie die da.
Okay, Jansen.
Ja, nicht die Famke Janssen, die Rebecca Romijn Stamers.
Ach ja, ja.
Später dann von der J-Lo gespielt, J-Lo. Mystique.
Mystique, ja.
Genau, also das bringt immer einen krassen Faktor mit rein, weil es nervt dann noch irgendwann mal, wenn du Shapeshifter mit drin hast. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen. Aber wenn du weißt, es ist halt dieser eine Shapeshifter und du hast ein halbwegs überschaubares Feld an Charakteren, dann finde ich das schon interessant, dass man damit noch spielt, aber naja, ist die Bedrohung halt auch schnell wieder raus, die haben genug andere Probleme.
Tja, jetzt ist es andersrum, jetzt ist Annie frei und alle anderen sind gefangen.
Ja.
Außer Frenchie, also gab es ein geiles Meme, Frenchie, wo er da ins Ohr geflüstert bekommt von der Blonden da.
Ah ja, und was sie gesagt haben könnte.
Und sie sagt zu ihm hier, you're gay again, und dann siehst du bloß, wie Kimiko so schreit.
No! Not gay.
Ach, ich glaub, die muss ja wirklich nicht mal Gedanken manipulieren. Die kann ja einfach nur sagen, ich blase dir ein. Muss aber das Auto rekommen. Nein, das ist frauenfeindlich, aber ihr wisst, was ich meine. Kann man ja witzen, einen Witz machen.
Bei wenn ich jetzt Gen V genommen hätte, ja, dann wäre ich so ein Experiment gewesen wie bei wie dieser Comic, bei dieser Zeichentrickserie, wie hieß sie nochmal? Diabolus, irgendwie so?
Ja, du bist die Pfütze.
Wenn ich irgend so eine scheiß Fähigkeit habe, ich dann einfach, die einfach Dreck ist, und bei mir wäre das dann so, dass aus meinem Armgelenk eine Uhr rauskommt und die musst du immer reindrücken, damit die wieder zurückgeht.
Macht wie fandet ihr die Eishockey, die Eiskunstlauf-Szene?
Ja.
Super. Ey, die habe ich jetzt gerade wieder vergessen, muss ich sagen. Aber ja, die war super.
So viel wieder vergessen.
So schön eskaliert.
Ja, das war halt mal gut. Wieder noch so ein weirdes Highlight, ja, was wir ja normal drin haben. Ne? Aber nochmal so ein Gewalt.
Komplettes Ausbruch. Kollateralschaden, wie es halt bei den Boys immer wieder vorkommt. Irgendwelche müssen dran glauben, die eigentlich überhaupt nichts mit der Sache zu tun haben, aber weggelasert. Naja.
Was für eine scheiß Welt, in der die leben, denke
ich. Ja, deswegen kann ich ja einen Butcher zum Teil verstehen. Und mach halt einen Clear Cut, aber das wird halt so wahrscheinlich nicht funktionieren.
Gut. Also.
Werden sich auch viele Leute nach dem nächsten Landtagstal über Sachsen denken und dann sind wir doch ganz froh, dass die Billy Butchers da draußen nicht letztendlich gewinnen.
Also wie in jeder guten Serie von den 90ern am Ende, was lernen wir draus?
Drogen nehmen ist schlecht,
okay.
Kein Sex vor der Ehe.
Okay, genau. Und nicht von einem Doppelgänger bumsen lassen. Und wenn doch, dann bist du dran schuld.
Ich habe noch ein Fun Fact für euch.
Okay.
Wir haben ja die Buffy-Podcasts gemacht. Und jetzt müssen wir doch nochmal einen Bezug auf Buffy nehmen. Weil du gerade sagst, jede 90er-Serie hat so eine Szene.
Ach, scheiße, daran habe ich ihn jetzt wirklich inspiriert, verdammt.
Es gibt ja diese Very Special Episodes bei den Amis. Die werden dann in der Regel irgendwie von Regierung her beauftragt und dann, ich weiß nicht, ob das Pflicht ist, dass man dann reagieren muss oder dass es halt einfach so lukrativ ist, dass es blöd wäre, da nicht da mitzumachen. Aber man kennt das, diese 90er Jahre, teilweise 80er Jahre Vehikel, wo dann auf einmal die Glücksbärchis und die Turtles und Mickey Mouse sagen, hey, nimmt mal keine Drogen und so einen Scheiß.
Okay, ja.
Es gibt ja auch ganz viel bei keine Ahnung, alle unter einem Dach, Full House und so weiter, solche Folgen, wo die auf einmal so ein ernstes Thema ansprechen. Roseanne hatte sowas relativ häufig. Und eine Folge von Buffy ist auch so eine Folge, das wusste ich bis heute nicht. Ich war total schockiert, dass meine Lieblingsserie eine Very Special Episode hat.
Wieso denn schockiert, dass du einfach noch was Neues dazulernst, so was Schönes?
Ja, aber die solche Very Special Episodes sind in der Regel scheiße.
Ist es die Bierfolge, fragt Hugi?
Ja, es ist die Bierfolge.
Ja,
das ist tatsächlich die Bierfolge. Ey, das ist stark, André, weil bei mir war es so, ich habe gewusst, Buffy hat so eine Folge.
Ja.
Ich weiß, es gibt 144 Folgen Buffy. Bin so durchgegangen. Ist es irgendwas mit Lesben? Ist es vielleicht diese Warren-Nummer, Amoklauf, irgendwas in der Richtung? Psychische Hilfe, Willow, such dir psychische Hilfe. Dass dann vielleicht bei der Ami-Originalausstrahlung noch am Ende so eine Hotline eingeblendet wird. Nee, es ist die Bierfolge. Und die haben sich sozusagen Geld von der Regierung geholt dafür, dass die Sachen Bier schlecht. Und das finde ich wieder cool. Und dadurch ist es die einzige gute Very Special Episode, die jemals ausgestrahlt wurde.
Aber das macht doch Buffy wieder für dich wertiger. Weil
genau, ja das ist weiß, es halt.
Buffy hat es schon gegeben und es war gut.
Genau, und weil du gerade meintest, ich weiß ja jetzt immer noch nicht, was du meintest, was hatte jede 90er-Jahres-Serie am Ende.
Nee, das war so, ich musste irgendwie an Sonic denken, diese Zeichentrickserie oder He-Man, wo die dann am Ende immer noch so einen Ratschlag an die Kinder gegeben haben.
Moralkeule.
So Moralkeule, scheiße.
Ja, genau.
So ein Ding meinte ich jetzt eigentlich, aber gut.
Ja, haben die das bei The Boys?
Nein, das war jetzt völlig random Gag von mir. Gut, dass du den so hart deliverst.
Ja, aber was siehst du dich denn?
Das war einfach nur ein random Gag. Random heißt Zufall, Dave. Zufall.
Ja, aber warum?
Einfach André redet halt immer einfach irgendwas.
Mann, das bin doch ich als Person, holy shit.
Du hast jetzt so eine Erwartung gestreut, dass jetzt noch irgendwas mit Boys Bezug kommt.
Nein,
ich habe
mich
ganz sehr gefreut, dass ich vielleicht was verpasst habe oder so.
Ja, The Boys nimmt kein Temp V oder kein Gen V.
Nein, was ich
mit The Boys
nehme, ist, wenn du jemanden entführst, der was für dich machen soll und du hältst ihn in deinem Keller gefangen, dann bitte vorher nicht das Bein absägen, weil das wird sich gegen dich wenden.
Genau, so. So nämlich. Meine Uhr kommt schon wieder raus. Ist nervig. Ich muss die mal reindrücken. Wir machen es jetzt
André,
so.
André, weißt
du
was? Ja? Ich spritzte den Virus.
Okay,
da hast du es hinter dir. Das tut mir so leid, dich leiden zu sehen. Ich habe nur diese eine Ampulle, aber die nehme ich für dich, weil du mein Freund bist. Ich könnte auch hier so einen super Despoten töten damit, Aber dich habe ich so lieb.
Ja.
Ich mach dich lieber tot. Du
schläferst mich ganz brav ein.
Ich habe eine Idee. Während sich das ausbreitet, schneide ich dir trotzdem noch dein Bein ab.
Okay, Hauptsache
ich das Bein ab. Ich spritze das gar nicht in dein Bein, André. Ich spritze das in den Arm.
Okay, na toll.
Aber ich schneide dir dein Bein ab.
Okay.
Weil ich dich so lieb habe, André.
Lieber Arm dran als Bein ab, ne?
Ja.
Gut, wir machen es jetzt so. Ab. Also Philipp, hau jetzt einfach ab, ja? Tschüss.
Mhm.
Tschüss. Dave, du bleibst jetzt hier ein bisschen stehen und du kommst dann gleich auf uns zu. Und ja. Ich bin jetzt hier noch mit Hugi am Strand und wir labern so ein bisschen. Und dann kommst du auf uns zugelaufen und tust so, dass du zufällig uns jetzt begegnet bist.
Ich verstehe jetzt, worauf du hinaus willst. Ja, genau. Hey, ist das dort die Sommerpausensause?
Folge 2.
Kann sie schon hören, die Sommerpausensause.
Hey, André, ich bin so gespannt, ob du irgendwelche Anime-Empfehlungen hattest.
Okay.
Tschüss, liebe Zuhörer. Das ist ganz verwirrend.
Ja,
das
ist ja verwirrend.
Ich schätze mal.
Ja, ne, das ist wie das Ende von The Boys. Man will jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ja,
genau. Ich glaube, Leute, die The Boys gucken, die hören nicht die Sommerpausensause und umgekehrt.
Ich glaube, diese Folge
nicht wie das
ist
Ende von The Boys. Wir sind wie Folge 1 am Ende von Staffel 4. Ja. Das, wo der Papa den Schlaganfall hat.
Okay, oder diese Folge hier ist nur eine Art große Vorbereitung für die Sommerpausensause.
Ja, aber wir kommen nach der Sommerpausensause nochmal kurz nach unserem Hirntod zurück, machen so eine Liebesszene à la Grey's Anatomy ganz kaputt, dem Typ auf einmal so drin rumstehen.
Okay,
genau. Und dann geht's normal weiter mit Folgen.
Genau. Gut, dann, liebe Zuhörende.
Okay. Liebe Zuhörende. Tschüss.
Ich sag euch auch tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Ich flieg, kann ja fliegen.
Ja.
Totlasern.
Uhr reindrück.
André, Schluss.